Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster neben mir ist auch nach der Sommerpause wieder die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und unsere erste Gästin nach der Sommerpause ist heute die Judith Kohlenberger. Hallo.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Eine würdige erste Gästin nach der Sommerpause, würde ich mal sagen. Ich stelle dich gleich mal vor, damit wir möglichst schnell zum Reden kommen. Du bist Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik der WU, also an der Wirtschaftsuni Wien. Außerdem Senior Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik, kurz OIIP. Die haben übrigens auch gerade einen eigenen Podcast rausgebracht. Den werden wir auch in den Shownotes verlinken, falls ich das anhören will. Sehr zu empfehlen. Seit 2015 arbeitest du im Bereich der interdisziplinären Fluchtforschung mit den Schwerpunkten Fluchtmigration und Humankapital, vor allem in Richtung Bildung und Gesundheit, Integration und Zugehörigkeit, Frauen und Flucht sowie kulturelle Krisennarrative. Dazu publizierst du auch regelmäßig in österreichischen Medien. Zu deiner Forschung wirst eingeladen zu Debatten, meistens zum Thema Migration, und schreibst auch regelmäßig für den Falter im Think Tank. Deine Arbeiten wurden auch in verschiedensten Journals schon veröffentlicht. Du hast unter anderem den Förderpreis der Stadt Wien bekommen, bist Mitglied des Integrationsrats, Gründungsmitglied von Courage, hostest deinen eigenen Podcast, den wir auch in den Shownotes verlinken werden.
Danke.
Und damit noch nicht genug, du hast auch schon einiges an Sachbüchern veröffentlicht. Die neuesten, also insgesamt waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Die neuesten zwei sind erst dieses Jahr rausgekommen, und zwar ist das Grenzen der Gewalt, wie Außengrenzen ins Innere wirken und Gegen die neue Härte. Und damit höre ich auf mit deiner Vorstellung, weil da sind wir auch schon beim Thema für die heutige Folge.
Bevor ich das Thema vorstelle, weil wir haben es kurz vorher besprochen, nochmal Gratulation zur besten Intro-Musik eines Podcasts in Österreich. Muss ich mit Abstand sagen.
Danke, das ist ein sehr schöner Teaser auf meinem Podcast. Natürlich, jetzt hören alle einfach nur wegen der Intro-Musik, und so soll es ja auch sein.
Ja. Wir haben uns das Thema überlegt, gegen die neue Härte, wie wird es einem Gegeneinander wieder ein Füreinander? Du, wie die Christiane schon in der Vorstellung gesagt hast, du hast im Juni zwei Bücher veröffentlicht, Grenzen der Gewalt und Gegen die neue Härte. In Grenzen der Gewalt geht's um die Grausamkeiten gegen Menschen an den EU-Außengrenzen. Wir haben dazu auch schon Dora Blanke und den Kit Peck zu Gast gehabt, die über ihre Erfahrungen in Griechenland und Bosnien erzählt haben. Wir wollen aber heute mit dir einen Blick auf die Härte in der Gesellschaft werfen. An was haben wir uns schon gewöhnt? Was macht die Härte an den Außengrenzen mit der europäischen Gesellschaft? Wie können wir der Härte, den Rechtsbrüchen und dem Aufweichen der Menschenrechte die Stirn bieten? Und weil wir so super transparent sind, wir nehmen jetzt Mitte Juli auf, und gerade jetzt hat sich eine Diskussion entbrannt in Social Media, wo ich immer wieder da so versucht war, so unter jedes Kommentar zu posten, bitte lest all das Buch gegen die neue Härte und dann können wir wieder weiterreden. Aber wir reden dann ganz viel nachher drüber. Wir fangen an mit den Questions to go, und die Christiane hat wie immer die erste.
Bist du bereit?
Ja.
Film oder Serie?
Weil ich immer weniger Zeit habe in meinem Leben, muss ich leider Film sagen. Aber vom Format sagen mir eigentlich Serien mehr zu. Also ich mag Serien, aber häufig weiß ich, wenn ich da jetzt anfange, ich werde nie fertig, und ich will gerne wissen, was am Ende passiert. Also deshalb Film.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Du triffst einen wunden Punkt, weil ich würde gerne ausschlafen, aber seitdem ich das 30. Lebensjahr vollendet habe, habe ich schon senile Bettflucht und ich kann nicht mehr ausschlafen. Ich bin, ob ich will oder nicht, um 6 Uhr munter. Also deshalb leider früh aufstehen, auch wenn ich gar nicht müsste.
Inspiration hole ich mir durch.
Lesen.
Als Kind wollte ich werden.
Ganz am Anfang Tierärztin. Dann spannenderweise, auch für mein jetziges Betätigungsfeld spannend, Polizistin. Dann Anwältin. Migrationsforscherin wollte ich nie werden. Aber bin eigentlich ganz happy. Jetzt muss ich sagen, so wie es jetzt gekommen ist, ist auch gut.
Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Ist leider ein Ratschlag, den ich viel zu selten befolge, nämlich mehr in der Gegenwart und im Augenblick zu sein und nicht immer, in meinem Fall ganz stark, schon an den nächsten Schritt und an die Zukunft zu denken, sondern auch einmal das anzunehmen und wahrzunehmen, was gerade jetzt passiert.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit Blumen.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Situation in meinen ersten Lebensjahren, an die ich mich nicht selber zurückerinnern kann, wo ich gerne sehen würde, wie das war, als ich mein erstes Wort gesprochen habe oder meine ersten Schritte getan habe oder so. Das hätte ich gerne, weil da habe ich keine aktive Erinnerung daran.
Was ist der beste Wochentag und was ist der schlimmste?
Wenn ich jetzt sage, der beste Wochentag ist der Montag, dann klinge ich wie so ein Workaholic. Aber ich mag Montage eigentlich, weil da starte ich so ganz erholt, noch nämlich am Wochenende noch komplett erholt in die Woche. Und es wird dann mit jedem Tag mühsamer, kommt mir vor, was den Stresspegel betrifft. Der schlimmste Wochentag ist deshalb eigentlich so sehr, sehr häufig der Freitag, weil da wollen alle noch schnell alles vom Wochenende fertig machen und das ist viel zu viel Stress, als es sein sollte.
Abschalten kann ich am besten bei?
Wieder beim Lesen.
Diese Frauen inspirieren mich.
Ganz, ganz viele. Also einerseits in meiner eigenen Familie, meine eigene Mutter. Ich glaube, das ist für jede Frau entweder Vorbild oder zumindest auch irgendwie eine Frauenfigur, an der man sich orientiert. Im Guten wie im Schlechten, glaube ich. Und meine eigene Mutter hat mir sehr viel Wichtiges mitgegeben auf dem Weg. Eine ganz wichtige Frau in meinem Leben war meine Dissertationsbetreuerin, die ich schon bei der Diplomarbeit als Betreuerin auch hatte und die einfach für mich ein wichtiges akademisches Vorbild geworden ist, weil die auch eine neue Form von Wissenschaftlerin sein für mich damals verkörpert hat. Also wie ich zu studieren begonnen habe und sie kennengelernt habe, da war sie ganz jung und auch nicht irgendwie so, wie man sich halt eine Wissenschaftlerin so alt und zurückgezogen im Elfenbeinturm irgendwie ganz verstaubt vorstellt, sondern im Gegenteil, ich war halt sehr in der Welt draußen. Und ich glaube, das habe ich sehr stark auch für mich angenommen. Und lebt das auch so.
Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
Nachdem ich jetzt hier eh schon lauter peinliche Sachen gesagt habe, ist es eigentlich wurscht. Kann ich gleich weitermachen mit dem Mann. Also ich höre unglaublich gerne, ich bin oder war eigentlich sogar ein kleiner Fan, nämlich ich höre unglaublich gerne Elvis-Songs. Ich mag Elvis einfach. Und Johnny Cash mag ich auch sehr. Und ich würde sagen, von Johnny Cash, wenn ich jetzt ein Lied nennen muss, ist es Folsom Prison Blues, was ja eine schöne Geschichte hat, weil Johnny Cash ist in Gefängnissen aufgetreten vor den Insassen damals. Es war ihm sehr wichtig, seine Musik auch dorthin zu bringen, zu den ganz Marginalisierten in der Gesellschaft, wo eigentlich niemand hin wollte. Und das finde ich in einfach der Genese dieses Songs ganz besonders schön.
Danke sagen möchte ich
allen Menschen, die meine Bücher lesen.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Ohne Milch, ohne Zucker, schwarz.
Perfekt, Questions to Go gemeistert. Ja, sehr, sehr flott ging das. Ich schieße gleich die erste Milch- und Zuckerfrage hinterher, nachdem es so gut funktioniert. Was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast jemals? Weil da geht es ja nicht um den Kaffee, wie er geschmeckt hat, sondern eher um die Gesellschaft oder Umgebung. Und wenn man sich so an die Vorstellung zurückerinnert, gehe ich davon aus, dass du sehr viel Kaffee trinkst.
Ja, tatsächlich, aber ich versuche den Konsum immer mal wieder zu reduzieren oder auf koffeinfrei umzusteigen, damit es nicht ein gewisses akzeptables Maß übersteigt, sagen wir so. Der beste Kaffee, den ich jemals getrunken habe. Also tatsächlich, und ich habe diese Episode ja auch ein klein wenig in meinem Buch Gegen die neue Härte. Ich habe es nur angedeutet, weil ich es nicht zu persönlich machen wollte, aber ich habe schon noch versucht, ein bisschen Einblick in mich selber zu geben und in meinen eigenen Werdegang und in mein eigenes Leben, weil ich fand es halt ein bisschen, ja, vielleicht auch falsch tatsächlich, wenn ich einerseits dafür plädiere, dass wir uns alle etwas mehr durchlässig zeigen sollen, offener zeigen sollen, dem anderen zugewandt zeigen sollen und ich mich selber dann als Person, als Schreibende hinter Statistiken oder Studien verstecke. Und ich habe eine kleine Episode drinnen, die ich schildere, dass ich einmal, das ist jetzt auch schon 4, 5 Jahre her, eine gesundheitliche Krise durchgemacht habe, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehe und es ist alles gut überstanden. Aber das war so ein Zeitpunkt, wo ich auch eben, weil der Organismus auf mehreren Ebenen gestreikt hat, ich glaube, ein Jahr lang oder länger keinen Kaffee trinken durfte. Neben vielen anderen Dingen, die eingeschränkt waren in meiner Daily Diet. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie dieser erste Kaffee, und ich trinke wirklich Kaffee für den Genuss, nicht weil er mich wach macht, sondern weil ich einfach den Geschmack mag, dieser erste Kaffee, den ich mir damals gegönnt habe, geschmeckt hat, das ist unvergleichlich, ja. Und es war für mich aber ja viel mehr, weil das die Bedeutung war auch, ich habe jetzt diese, ja, sagen wir mal, Lebenskrise, die es wirklich war, überwunden für mich. Ja, ich komme jetzt wieder in meine eigene Normalität irgendwo hinein, die vielleicht anders ist als die Normalität davor, aber ich habe jetzt zumindest wieder die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, und auf die ich nicht verzichten will, weil die gehören einfach zu mir, und das sind diese kleinen Genussmomente auch im Alltag, die habe ich jetzt wieder und die kann ich jetzt wieder voll wahrnehmen. Und vor allem das Schöne ist ja an dem, wenn man so Krisen durchmacht, das ist leider sehr kalenderspruchmäßig, aber ein kleiner Teil von mir denkt immer bei jedem einzelnen Kaffee, den ich trinke, dran zurück, dass das ein Privileg ist, dass ich den wieder trinken kann. Und das ist schon etwas, was ich vorher natürlich nicht hatte, ja, bevor ich durch diese Krise gegangen bin. Und das ist für mich auch so ein bisschen ein Ankerpunkt deshalb, ja. Also ich finde, deshalb passt ja der Titel eures Podcasts so ganz besonders zu mir, weil bei mir hat wirklich gerade dieses Getränk Kaffee eine sehr große Aufladung dadurch erfahren.
Ich finde es das schön, dass du das immer noch so im Hinterkopf hast, dass es quasi ein Privileg ist, dass du das trinken darfst, weil das passiert ja oft, dass wenn man, keine Ahnung, wenn einmal das Warmwasser ausfällt, denkt man sich, ah, ich werde nie wieder das nicht schätzen, dass ich warmes Wasser habe, und dann nach der dritten Dusche ist eh schon wieder wurscht, man hat es vergessen. Also ich finde das sehr schön, dass du das immer noch irgendwie bei dir behältst.
Also es ist natürlich manchmal aktiver und manchmal weniger, je nachdem in welcher Situation. Aber ich merke schon, das ist etwas, was mir geblieben ist, ja, weil das war halt eins der Dinge, die ich wirklich, wirklich vermisst habe, die mir ganz, ganz schwer gefallen sind, mich da einzuschränken. Anderes war leichter für mich. Da hat halt jeder, glaube ich, so seine eigenen Dispositionen. Aber ja, und vor allem ist es schön, wenn man das so als Anker wirklich setzt für sich im Alltag, weil es halt eh viel zu schnell ist, wie du sagst, nicht? Also man gewöhnt sich ja sehr schnell an ein, wie ich finde, relativ hohes Level an Komfort und nimmt das alles so schnell als gegeben wahr und tut sich unglaublich schwer, in diesem immer schnelllebigeren Alltag sich dann auch zu vergegenwärtigen, was es denn bedeutet, dass man all diese Dinge haben darf, genießen darf, zu sich nehmen darf und einfach eigentlich ja, wortwörtlich jeden Tag vor einem gedeckten Tisch sitzt, nicht? Also wortwörtlich, aber auch im übertragenen Sinne dann.
Aber das ist ja auch in der Bogen, also in dem Buch, wie ich den Absatz gelesen habe, wo du das geschrieben hast, habe ich mir gedacht, ich verstehe es jetzt besser, was du meinst. Weil es geht ja darum, dass man in einem Moment der Schwäche für andere mehr offen ist eigentlich. Oder für den Schmerz anderer. Und ich glaube, wenn man sich die Privilegien, die wir so haben im Leben, ein bisschen bewusst macht, was man anderen Menschen zumutet, dass man ihn wegnimmt. Weil im Grunde das, um auf unser Thema ein bisschen hinzukommen, ist man ja ganz schnell, dass man sagt, also die Flüchtlinge können mit 40 Euro im Monat auskommen, reicht ja. Dann kriegen sie Essen und ein Dach über dem Kopf muss ja reichen. Und das ist ja das, was ganz viele Leute nicht sehen, was es heißt, in diesen Unterkünften zu leben, was es heißt, nur 40 Euro im Monat zu haben und so weiter und so fort. Und da kann man schnell hart werden, wenn man es nicht sieht.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich sehe das so häufig bei Debatten, die nicht nur in den sozialen Medien ablaufen, aber da sind sie natürlich ganz besonders sichtbar und leider muss man ehrlicherweise sagen, manchmal auch ganz besonders grauslich, wo ich mir manchmal denke, vielleicht ist das einfach nur eine absolute Fantasielosigkeit, die die Menschen da beherrscht. Also ich sage es jetzt so wirklich ganz plakativ, weil diese fehlende Empathie geht dem vorgelagert, ist ja eigentlich eine fehlende Vorstellungskraft, nämlich wie ist zum Beispiel das zu erklären, dass ein Familienvater abwägen muss, ob er sein Kind vielleicht im Kriegsland verliert oder auf der Überfahrt übers Mittelmeer. Das ist ja eine Form der Risikoabwägung, die die europäische Vorstellungskraft, glaube ich, absolut übersteigt. Da kann ich nur mich irgendwie annähern, indem ich mich informiere darüber, einlese etc. Aber ganz nachvollziehen kann man das, glaube ich, nicht, wenn man nicht selber unmittelbar vor der Situation steht. Und das ist jetzt das krasseste Beispiel. Es gibt aber Beispiele, wo ich schon meine, man könnte verlangen, eine Form der grundlegenden, ganz basalen Empathie im Sinne von auch gar nicht mitleiden mit jemandem, aber ein Mitgefühl und ein Verständnis dafür zu haben, was es eben, wie du richtig sagst, bedeutet, mit sehr wenigen Euros pro Tag auskommen zu müssen. Und das fällt vielen von uns immer und immer schwieriger tatsächlich, glaube ich. Aber es fällt auch deshalb sehr schwer, meine ich, weil es da ja jetzt nicht um irgendeine Person geht, die mit 40 Euro auskommen muss, sondern um die Flüchtlinge. Und auf uns prasselt ja tagtäglich ein politmedialer Diskurs ein, der irgendwie so ein bisschen suggeriert, na ja, ist eh klar, 40 Euro sind quasi für einen Menschen, für eine normale Person zu wenig, aber Flüchtling, ja, der hat ja im Herkunftsland noch viel weniger, für den muss das ja reichen. Wir hatten das in gemilderter Form tatsächlich einmal als Debatte. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2022 hatte Österreich wieder besonders hohe Asylantragszahlen zu verzeichnen, mehr als 2015 übrigens. Ja, interessanterweise sagt aber niemand, 2022 darf sich nicht wiederholen. Ja, spannend. Und damals mussten in manchen Bundesländern Zelte aufgestellt werden. Vielleicht erinnert man sich an diese Debatte zurück, weil es nicht genügend Grundversorgungsunterkünfte gab, also feste Unterkünfte. Und da war natürlich groß die Diskussion, kann man einem Menschen zumuten, im Oktober, November in einem Zelt, und die waren teilweise unbeheizt, mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen verbringen zu müssen, in einem Land wie Österreich, wo auch genügend leerstehende Gebäude vorhanden sind. Aber da ging es ja sehr viel darum, dass die Bundesländer sich geweigert hatten, die Unterkünfte zu öffnen und so weiter. Da kann ich mich erinnern, dass unser Innenminister Karner damals gesagt hat, na ja, natürlich, eigentlich kann man das einer Person nicht zumuten, und in Österreich machen wir das auch nicht, dass Menschen da im Herbst in Zelten leben müssen. Aber Sie müssen sich vorstellen, die Leute, die waren ja jetzt irgendwie Wochen, Monate lang auf der Balkanroute unterwegs, so quasi, die haben ja ganz noch schlechter gehaust, und für die wird das jetzt schon passen für ein paar Tage. Und ich will das gar nicht in Abrede stellen. Wahrscheinlich war der einzelne Betroffene eh tatsächlich dankbar, dass er zumindest ein Feldbett in einem Zelt hatte. Ja, so krass ist einfach diese Fluchterfahrung auf der Balkanroute. Ihr kennt es ja selber auch sehr gut, dank anderer Interviewgäste in dem Podcast, die Zustände dort. Aber da schwingt ein bisschen eine Form der Dehumanisierung oder zumindest der Kategorisierung von Menschen mit, ja. Die Flüchtlinge sind nicht in der ganz gleichen Kategorie Mensch wie wir. Ja, für uns eins ist nicht zumutbar. Wir sind einen höheren Standard gewohnt, ja, wir sind Wohlstand gewohnt, etc. Wir haben nicht die Erfahrungen, wir haben zu Recht, fordern wir mehr ein, aber für die wird schon ein paar Tage passen. Und das ist jetzt rein auf der diskursiven Ebene, finde ich aber schon ein Einfallstor, wo ich sage, Achtung, und wir wissen, wie wichtig gerade auch die Sprache ist, wenn es um Flucht und Asyl geht. Da wird so ein bisschen was auseinanderdividiert, ja. Da werden so Kategorien gemacht von Menschen. Und da muss ich sagen, man muss leider nicht weit in die Geschichte zurückgehen, um auch genau das als Einfallstor für weiter fortschreitende Dehumanisierung zu erkennen. Fürs Fremdermachen, sage ich immer. Also Menschen werden dadurch fremder gemacht, als sie eigentlich sind. Und das verhindert aber genau das, was ich hier als eine Art Gegenentwurf zu dieser neuen Härte skizziere, nämlich die Nähe zum anderen, die Zugewandtheit zum anderen, durchlässig zu bleiben für Schicksal des anderen. Aber wenn mir der andere eben so viel anders gemacht wird, dann finde ich überhaupt keinen Anschlusspunkt mehr, wo ich denn damit beginnen könnte, diese Nähe zuzulassen. Ne? Und das ist jetzt nur im Kleinen ein Beispiel. Man könnte es noch ganz weit nach oben deklinieren tatsächlich. Weil da glaube ich schon die Frage dahinter ist Empathie, wie weit kann ich mich auch hineinversetzen? Und ich fühle mich da immer sehr an etwas erinnert, was die von mir sehr verehrte Hannah Arendt schon vor 70 Jahren geschrieben hat. Nämlich sie hat gesagt, im Grunde beginnt ja das banale Böse und damit auch die Dehumanisierung anderer damit, dass wir nicht mehr an der Stelle jedes anderen denken. Und sie hat damit wortwörtlich gemeint, wir sozusagen versetzen uns in diese Stelle, in diese konkrete Position, in der jemand steckt, dort hinein. Ja? Auf Englisch haben wir diesen schönen Ausdruck, to walk in someone else's shoes. Ja? Also so in einer anderen Position einfach zu sein. Und das finde ich irgendwie, das steht da dahinter, ja? Dass man einfach es nicht mehr schafft, sagt sie. Und das meint sie in ihrer Erklärung tatsächlich so. Das ist gar nicht eine Form der Empathielosigkeit oder der emotionalen Kälte, sondern sie sagt, das ist ein intellektuelles Unvermögen. Ja, das ist eigentlich was Kognitives, was wir verlernt haben oder nicht mehr wahrnehmen wollen, wie auch immer, ja, dass wir es nicht mehr schaffen, uns an die Stelle jedes anderen zu denken. Und ganz wichtig, sagt sie, jedes konkreten anderen. Ja, und da liegt für mich auch eine dieser Lösungsansätze begraben, weil Brenda, du hast ja gewünscht, wir lösen heute das große Problem der
Bitte.
gesellschaftlichen Härte. Ich versuche abzuliefern. Und das finde ich ist das andere, nämlich wir müssen eigentlich, wenn wir sagen, wie wollen wir denn mehr Nähe zulassen, mehr Durchlässigkeit, mehr Zugewandtheit und dieser Verhärtung zum anderen etwas entgegensetzen, ja, was eine Form der Abwendung einfach ist vom anderen, dann müssen wir vom Abstrakten ins Konkrete gehen. Also es braucht ein konkretes Gegenüber, ja, ein konkretes Gesicht, eine konkrete Geschichte. Und deshalb ist das auch ein Teil dieser Aussage von Hannah Arendt an die Stelle jedes konkreten anderen. Also nicht x-beliebig die Flüchtlinge, sondern ein ganz ganz konkreter Mensch, der Fluchterfahrung hat, dessen Perspektive anzunehmen in allen Dimensionen und Schattierungen. Und auch das ist natürlich sehr schwer, weil auch in gutmeinender Berichterstattung muss man ja erstens einmal irgendwie klar machen, dass diese Person ein Flüchtling ist, wenn ich irgendwie eine Fluchtgeschichte erzähle. Und natürlich wird die Fluchtberichterstattung auch beherrscht von Bildern aus verdreckten Flüchtlingslagern oder ganz elenden Zuständen auf der Balkanroute oder Schiffbrüchen mit ganz tragischen Vorfällen und so weiter. Und die Personen sind dadurch auch bis zu einem gewissen Grad verfremdet, weil wenn ich die nur im Dreck und Schlamm in Moria sehe oder wenn ich die auf einem Schlauchboot sehe, dann nehme ich, da habe ich wenig Anschlussfähigkeit. Also wo finde ich da etwas, wo ich sage, das verbindet uns miteinander, das haben wir gemeinsam, weil wir alle die universale Erfahrung, Mensch zu sein, teilen. Das ist sehr schwierig, weil natürlich meine konkrete Lebensrealität ganz weit weg ist von einem Flüchtlingslager in Moria. Nur dürfen wir nicht vergessen, jede einzelne Person, die in Moria irgendwann einmal gesessen ist, hatte auch davor mal, in den meisten Fällen tatsächlich ein erfolgreiches, funktionierendes Berufs- und Familienleben, ja. Die hätte man genauso in ihrem Büro in Damaskus zeigen können oder bei einer Familienfeier oder bei der Geburt ihres ersten Kindes oder ich weiß es nicht, bei Erfahrungen, die wir alle teilen, ja. Die eben dieses grundlegende Menschliche deutlich machen. Und das ist auch schwierig. Wie gesagt, selbst die wohlmeinendste Berichterstattung tut sich da natürlich schwer, auch diese Seite von geflüchteten Menschen abzubilden.
Wir, die Christiane und ich, haben ja 2015 sehr viel in Zeit in Dreiskirchen verbracht und dort sortiert und verteilt und Menschen kennengelernt und so. Und wenn wir zurückkommen sind und dann erzählt haben von einzelnen Geschichten und genau diese Geschichte erzählt haben und sagen, Person XY, so war das, das passiert, die Person ist Friseur, macht das und das, was auch immer, der Person ein Gesicht gegeben haben, kommt dann aber ganz schnell die Antwort, naja, das ist halt einer. Ich finde es irgendwie interessant und wichtig, was du am Anfang gesagt hast, in Wahrheit hören wir auch gar nicht mehr genau zu in der Debatte, weil wir, wie ich in deinem Buch gelesen habe, auch die Härte der Sprache mit dem Kampf gegen die Migration und die ganzen Grenzen und so, dass wir gar nicht mehr uns damit beschäftigen, warten wir mal, also müssen wir jetzt wirklich Kampf sagen? Ist es wirklich okay, das Wort zu verwenden? Ist es eigentlich, können wir uns wieder mal darüber diskutieren, dass nicht jeder Mensch ein Migrant oder Migrantin ist, sondern ganz viele Leute Flüchtlinge sind, auch ein Unterschied. Und das haben wir das schon zugelassen eigentlich, dass die Sprache den Diskurs jetzt schon bestimmt?
Also ja, ich meine, das ist natürlich, da gibt es einerseits ganz, ganz viel, ich muss jetzt kurz durch Wissenschaftlerin, da gibt es natürlich ganz, ganz viel Forschung dazu, die sagt, ja, es ist zwar nicht ein 1-zu-1-Verhältnis, wie das manchmal dann verzerrend wiederum wiedergegeben wird, die Sprache nicht unmittelbar natürlich die Realität formt, aber einen Einfluss darauf hat, wie wir die Welt wahrnehmen, ja, weil wir natürlich als Menschen vor allem unsere Sprache haben, um auch Sinn in der Welt zu kreieren, ja. Also nichts in der Welt da draußen ergibt ja irgendeinen anderen Sinn als den, den wir ihm geben, ja. Nichts zum Beispiel passiert in einem kausalen Zusammenhang in der Form, dass deine Geschichte von Anfang bis Ende erzählt wird. Die erzählen wir als Menschen, ja, über die Welt, ja, in der Geschichtsschreibung, aber auch in allen anderen Bereichen. Also das ist mal grundsätzlich, glaube ich, wichtig. Und natürlich hat die Sprache ganz viel Auswirkungen darauf, wie wir Menschen wahrnehmen und sehen. Ich glaube, da sind wir wieder einerseits bei dieser Frage abstrakt versus konkret. Also wenn ich natürlich ständig nur lese von Flüchtlingsflut, Flüchtlingswelle, Flüchtlingssturm, erstens mal erzeugt das ja eine Bedrohungskulisse epischen Ausmaßes. Also das werde ich da selber als eine Person, die auf diese Flüchtlingswelle trifft, weggespült. Ja, also das steht ja auch dahinter. Aber vor allem habe ich da ja erst recht wieder kein konkretes Individuum vor mir, sondern ich habe nur diese Masse, auch die Bilder, die wir medial sehen. Ja. Genauso, ich habe vorhin gesagt, man braucht ein Gesicht. Ja. Sehr häufig werden Bilder zu, weiß ich nicht, Berichten über Brennpunktschulen oder Islamisierung oder irgendwas tatsächlich. Und wenn es nur ist, Bevölkerungszuwachs in Österreich, ja, wird dann sehr, sehr häufig, kommt mir vor, mit einer kopftuchtragenden Frau von hinten bebildert. Ja. Das ist genau nicht dieses Antlitz des anderen, wie es der französische Philosoph Emmanuel Levinas nennt, der hat das eben auch skizziert als Vorbedingung für Nähe. Das wäre halt wesentlich und dieses Antlitz fehlt mir, auch im übertragenen Sinne. Und ich habe jetzt müssen so schmunzeln, wie du gesagt hast, ja, das ist halt nur einer, wenn man Geschichten erzählt, weil das gleiche Argument geht natürlich auch in die Gegenrichtung, weil ich, wenn ich Vorträge halte zu, ich weiß es nicht, 75% aller Geflüchteten werden im globalen Süden untergebracht oder Der durchschnittliche syrische Flüchtling, der 2015 zu uns gekommen ist, stammt aus der Mittelschicht und hatte zumindest Pflichtschulabschluss. Ja, dann kommt sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, je nach Publikum, eine Gegenmeldung, nämlich, ja, aber ich kenne da einen, ja, ich kenne da einen, ja, und der war gar nicht in der Schule, ja, oder ich kenne einen und der will gar nichts hackeln, ja. Also, das geht irgendwie in beide Richtungen, dieses Argument, was es halt schwierig macht, muss ich sagen, ja.
Aber ist es nicht auch ein Versuch, die Debatte eigentlich gar nicht mehr zu führen, zu sagen, ich habe recht, du hast nicht recht und Ende. Ja? Und es bringt doch, also nicht aus unserer Perspektive, sondern aus der anderen Perspektive, immer sehr schnell zu sagen, wir brauchen gar nicht mehr darüber reden, weil eigentlich habe ich den Beweis, dass es das alles nicht stimmt.
Und das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, die Debatte heute hier und jetzt im Jahr 2024 unterscheidet von einer Debatte tatsächlich noch vor 10 Jahren. Glaube ich tatsächlich, ja. Also ich nehme das auf zwei Ebenen wahr, was du sagst. Das eine ist ganz persönlich auch, ja, wo ich merke, zunehmend bin ich, eben weil ich zum Thema Migration und Flucht forsche, nur mehr Projektionsfläche. Es ist egal, was ich konkret inhaltlich sage in so Formaten wie diesem hier. Die Leute nehmen mich wahr als, ich weiß nicht, wie die Vorwürfe lauten, No-Borders-Aktivistin oder Islamisierungs-irgendwas, ja. Haben nie auch nur ein einziges Interview von mir gelesen, geschweige denn ein Buch oder irgendetwas, ja. Es wird immer nur weitergetragen von Dritten, Vierten. Ne? Ich habe nie in einem einzigen Interview, und ich tue es auch in diesem Buch nicht, wie ihr wisst, dafür plädiert, dass es keine Grenzen mehr braucht. Der Meinung bin ich tatsächlich nicht in einer Welt wie der jetzigen, ja. Ich habe ein anderes Konzept, das ich vorschlage. Das habe ich nie gesagt und der Meinung bin ich nicht. Und trotzdem ist das die Meinung, ja, da draußen in einem gewissen Bereich, in einem sehr lautstarken, würde ich sagen, Bereich, der sich auf Twitter abspielt, aber leider nicht nur. Also ich bekomme sie auch mit an E-Mails und so weiter, die ich erhalte. Und das ist tatsächlich ein Thema, ja. Und das glaube ich schon, dass das anders ist als noch vor 10 Jahren oder so, wo das einfach nicht so stark an Fahrt aufgenommen hat. Und dieses prinzipielle nicht zuhören wollen, mir kommt vor, der aktuelle Diskurs ist ganz stark davon gekennzeichnet, dass wir dem Gegenüber zuerst einmal die allerschlechtesten Absichten statt die allerbesten unterstellen. Also wenn ich in ein normales Gespräch, in einen persönlichen Austausch mit jemandem gehe, dann nehme ich ja eigentlich grundlegend, das sind auch die Regeln der Kommunikation, das sagen auch Linguisten, ja, an, dass die Person mir gegenüber ehrlich und fair kommuniziert, ja, sich an gewisse Regeln hält, dass das, was die Person sagt, wahr ist, ja, und dass ich darauf aufbauen kann, dass hier eine Form des Austausches, der Konversation stattfindet. Und das haben wir zunehmend verlernt, kommt mir vor. Vor allem im virtuellen Raum natürlich ganz, ganz stark, wo es überhaupt nicht mehr ums Inhaltliche geht, wo es nur um diese Zuschreibungen geht und wo diese starke Unverzeihlichkeit, ich möchte fast sagen, aufgebrochen ist, ja. Also sie hat irgendwie, diese Unverzeihlichkeit zeigt sich ja leider nicht nur in ganz, würde ich sagen, rechten Kreisen, sondern manchmal nimmt man es halt auch wahr, ja. Kommt mir vor, in eher linken Kontext, ne, wo dann auch sofort suggeriert wird, aha, weil die Person jetzt, weiß nicht, missgegendert hat oder irgendwas, ist die gleich irgendwie total überhaupt nicht da auf dem Level, wo wir sie haben wollen oder verurteilt das Ganze, ja. Also es ist so ein bisschen dieses, was es sehr schwierig macht, gerade für Menschen, die vielleicht wirklich nicht so in den Diskursen drinnen sind oder in den Konzepten und Theorien drinnen sind, ja, weil sie auch nicht die Zeit haben und die Lust haben, das Geld haben, sich den ganzen Tag so damit zu befassen, wie es vielleicht Menschen an Unis tun oder die halt akademisch gebildet sind, auch nie die Möglichkeit hatten, sich akademisch zu bilden und für die das dann abschreckend ist, ja. Und das ist, und ich will jetzt gar nicht in diese ganze Woke-Diskussion, das meine ich damit gar nicht, ja, aber ich glaube schon, dass man ein bisschen mehr dieses sozusagen grundlegende, ich nehme mal an, das Gegenüber will auch mit mir in Resonanz treten, will auch mit mir in Austausch treten und vertritt eigentlich Meinungen, auf die ich sinnvoll antworten kann, ja, auch wenn ich nicht zustimmen muss, aber wir finden so ein gemeinsames Playing Field, könnte man sagen. Und das haben wir in manchen, bei manchen Themen, bei manchen Diskursen wirklich verloren, ja.
Ich finde es schön, dass du dir gerade die Brücke zu unserer zweiten Groß mit Milch und Zuckerfrage gebaut hast. Und zwar ist das, was kann man von dir lernen? Und ich sage bei dieser Frage immer ganz gern, was ich glaube, was man von anderen lernen kann. Ich glaube, von dir kann man lernen, oder ich weiß das, weil ich habe deine Bücher gelesen und ich habe dir auch schon öfters zugehört. Ich glaube, man kann von dir lernen, wirklich faktenbasiert zu einem Schluss zu kommen und wissenschaftlich ein sehr emotionales Thema zu betreuen und damit vielleicht zu einem besseren gemeinsamen Schluss zu kommen.
Ja, das ist sehr schön. Ja, also müsste ich tatsächlich sagen, das ist auch meine Absicht gewesen, deshalb freue ich mich jetzt so, dass du das siehst, ja. Also ich würde auch sagen, was kann ich am ehesten, das Lernen finde ich, was kann ich am ehesten geben? Was kann ich meinem Gegenüber geben? Ob jetzt in Form der Bücher oder wenn ich spreche, ist, glaube ich, tatsächlich einerseits Wissen zu Flucht und Migration und so weiter, aber auch darauf basierend eine Basis, um selber zu eigenen Schlüssen zu kommen, ja, weil ich glaube, die Schlüsse muss jeder selber ziehen und vor allem ganz wichtig ist ja auch, dass immer wieder bei der Frage von, wie können wir denn jetzt dieser neuen Härte da begegnen, was können wir machen, wie können wir anders über Flucht und Vertreibung sprechen? Das, was ich bieten kann, sind vor allem Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken, Studien, Ergebnisse und so weiter, die alleine, und das zeigt leider auch die sozialwissenschaftliche Forschung ganz deutlich, können nie im Leben beim Gegenüber zu einer Meinungsumkehr oder zu einem Überdenken der eigenen Position führen. Weil das geht nur über die Gefühlsebene. Also ich sage immer, Gefühle erreichen uns dort, wo es Fakten gar nicht hinschaffen. Das heißt nicht, dass wir Fakten nicht brauchen, aber die emotionale Ebene, das selber auch wirklich als das eigene annehmen und verarbeiten innerlich, ja, das ist der Türöffner. Ja. Ich brauche also irgendeine Form der Resonanz beim anderen. Der muss sich mit diesen Fakten beschäftigen wollen, ja, und er muss sich auch wirklich selber aktiv damit beschäftigen, weil Lernen ist ja nicht so, dass wir ein leeres Gefäß wären und ich fülle oben irgendwie das Wasser rein und das ist dann deine Erkenntnis, die du hast. So funktioniert es nicht, weil es eben deine Erkenntnis ist. Du musst selber zu dem Schluss kommen, ja, und das kann man auch nicht erzwingen und es werden auch nicht alle zum gleichen Schluss kommen wie ich oder wie ihr beide. Es werden ein unterschiedliches Fazit vielleicht sein, aber man kann schon, glaube ich, indem man vor allem sich, wie ich es ja im Buch auch nehme, durchlässig zeigt, ja, indem man Anschlussfähigkeit schafft, kann man so ein bisschen die Tür öffnen, damit sich Menschen überhaupt differenzierter mit diesem Themenfeld auseinandersetzen.
Wieso glaubst du, ist das so, dass gerade im Bereich Flucht und Migration selten Wissenschaftlern zusammengearbeitet wird? Weil so wie du gerade gesagt hast, ihr habt die Zahlen, ihr habt die Daten, ihr habt die Fakten, und da kann man, also das ist halt einfach dieses Basiswissen und das an dem kann man auch nicht rütteln. Also das sind halt einfach die Fakten. Wieso wird der Wissenschaftlern so wenig zugehört? Weil das war ja auch schon so, bevor 2020 war und wir alle super wissenschaftskritisch geworden sind.
Also ich habe da tatsächlich eine ganz einfache Antwort drauf, die leider nicht so schön ist, aber ich bin der Meinung, dass einige, nicht alle, aber einige politische Akteure eben nicht die Lösung dieses Migrationsthemas wollen, sondern das Problem brauchen. Sie brauchen das Problem und sie müssen das Problem aufrechterhalten, um Stimmung zu machen, um Wahlen zu gewinnen. Ja? Und das zeigt sich leider immer und immer wieder. Man muss nur in Richtung Ungarn blicken. Also in Ungarn müsst ihr ja einen Flüchtling mit der Lupe suchen. Ihr werdet keinen finden, weil da gibt's keinen. Und trotzdem gelingt es einem Viktor Orban, genau mit diesem Thema ganz viel Stimmung zu machen. Und er muss eben ständig auch diese Migrationsangst, ja, ich empfehle auch sehr das Buch von meiner Kollegin Ruth Wodak, Politik der Angst, die genau darüber geschrieben hat, diese Angst aufrechterhalten. Ja. Ich war erst vor kurzem bei einem Vortrag des von mir sehr verehrten Historikers Timothy Snyder, der ja auch in den Sommermonaten immer wieder in Wien weilt. Und der hat so treffend zusammengefasst, im Grunde ist es wurscht, ob durch die Klimakrise beispielsweise mehr und mehr Migranten nach Europa kommen werden. Egal, ob sie kommen oder nicht, wir werden darüber reden. Und es wird Wahlen bestimmen sein. Ja, im Grunde gibt es ja auch diesen Gemeinplatz, der Ausländerhass braucht den konkreten Ausländer gar nicht. Ja. Und das ist leider tatsächlich ein Thema, das wir haben, dass gerade die, die besonders heftig plakatieren und sich das ins Wahlprogramm schreiben und genau mit diesem vermeintlichen, unter Anführungszeichen, Ausländerthema groß geworden sind als politische Parteien, dass die im eigenen Interesse genau keine Lösung aktueller Integrationsfragen anbieten sollen. Man sieht es ja sehr, sehr deutlich. Wir haben jetzt gerade im Sommer 2024 wird viel diskutiert über Bandenkriminalität, Integrationsversagen in Wien, Brennpunktschulen etc. etc. Also wieder sehr, sehr aufgeheizte Themenlage. Und die Parteien, die da am lautesten Restriktionen fordern, bis hin zu, möchte ich sagen, eine neue Härte fordern, waren all die Parteien, die in den letzten 10, 20, 30 Jahren in Regierungsverantwortung waren, den Innenminister gestellt haben und Integrationsverantwortung getragen haben. Also irgendwas passt da ja nicht zusammen, möchte ich sagen. Und das ist nicht nur in Österreich so, leider, das ist auch in vielen anderen Ländern der Fall. Also ich würde sagen, deshalb hören Politiker nicht unbedingt auf Migrationsforscherinnen und Forscher, weil sie ja genau nicht an einer Lösung tue ich mir so schwer, weil ich sehe es ja nicht unbedingt als Problem in dem Sinne, aber an einer wirklichen strukturierten Vorgehensweise interessiert sind, die halt dieses Thema Migration, das stattfinden wird, ob wir wollen oder nicht, managt, für beide Seiten Schutz bietet und es für beide Seiten so gestaltet, dass es zu mehr Benefits als zu ja, negativen Folgeerscheinungen kommen kann.
Tut mir auch mit dem Thema so schwer, gerade in der politischen Debatte. Und da finde ich es immer so schade, dass eben die Wissenschaft nicht mehr gehört wird und du nicht mehr gehört wirst. Auch, dass wir ganz, ganz anders uns über das Thema Migration und Flucht unterhalten müssen. Weil am Ende sind die Parteien dann ja immer so, also wir brauchen keine Migranten mehr und am liebsten würden wir eine Mauer aufstellen und auf alle schießen, die da irgendwie drüber wollen. Aber wir brauchen Migration. Weil für die Altenpflege und für das Sozialsystem sind sie da wieder gut genug, die Ausländer. Hart gesagt, ja.
Wobei jetzt mir vorkommt, also ich habe vor noch ein, zwei Jahren viel auf diesen wirtschaftlichen Hebel gesetzt, auf das wirtschaftliche Argument, was ich weiterhin wichtig finde. Es stimmt absolut alles, was du sagst. Ich nehme wahr, als sozusagen aktuell neue Diskursebene, die ganz stark aufkommt, jetzt tun wir es auseinander dividieren, die guten und die schlechten Migranten. Ja? Die guten sind jetzt eh die, die qualifiziert sind, mittel- bis hochqualifiziert, die wir sogar aktiv anwerben müssen, wollen, wie auch immer, auch Ungarn beispielsweise hat erst vor kurzem ein riesiges Gastarbeiterprogramm mit Indonesien abgeschlossen, weil die massiven demografischen Druck verspüren. Die haben eine ganz, ganz niedrige Geburtenrate, die man leider, wie Orban erfahren musste, nicht künstlich ankurbeln kann. Also die Leute zum Kinderkriegen zwingen hat noch nie in der Geschichte funktioniert. Jetzt brauchen sie halt auch Arbeitskräfte. Aber die werden ganz stark diskursiv, nämlich getrennt von den illegalen Flüchtlingen. Ja, die, die da kommen und die haben ja alle kein Bleiberecht. Ich meine, das Absurde daran ist ja, dass genau erst im Rahmen des Asylverfahrens auf in dem Fall österreichischen Boden festgestellt werden soll, ob sie Schutzgrund und damit Bleiberecht haben. Also kann man das ja nicht a priori, wenn sie noch außerhalb des Landes sind, sagen. Aber da wird ganz viel auseinander dividiert. Und diese Trennung ist aber aus mehreren Gründen falsch. Also erstens einmal ist es falsch, zu sagen, wir brauchen all die niedrig qualifizierten Leute nicht. Das stimmt gar nicht, weil den größten Arbeitskräftebedarf haben wir leider nicht unter den akademisch gebildeten Menschen, muss ich sagen, sondern eher im niedrig qualifizierten Bereich, als Lastwagenfahrer, Busfahrer etc. Das ist eher jetzt manuelle Arbeiten am Bau tatsächlich. Ja. Ganz viele Handwerksberufe, ganz viele Lehrberufe sind auf der Mangelliste im mittelqualifizierten Bereich. Ja. Und Pflege ist halt auch ganz, ganz deutlich, wo sich ein großer Mangel auftut, aber nicht im höchst qualifizierten Bereich. Und das andere ist natürlich schon auch zu sagen, naja, wird das denn nicht auch wahrgenommen, wenn man hier eine sehr scharfe Rhetorik gegenüber die eine Gruppe von Migranten fährt, wird das nicht auch von anderen erwünschten Migranten, die sich noch in einem Drittstaat befinden, wahrgenommen? Und die Antwort ist ja. Also da gibt es mittlerweile sehr viele Studien, die zeigen, das geht in der Praxis nicht auf. Also entweder ich schaffe eine Form der Willkommenskultur für alle Fremden, unter Anführungszeichen, mit Blick auf die Fachkräfte, die ich ins Land holen will, oder aber ich fahre eine ganz harte Rhetorik. Das heißt dann aber auch, dass das abschreckend wirkt, auch auf diese Fachkräfte. Ja? Also man kann sich's leider nicht aussuchen, muss man sagen. Und auch diese Ableitung ist etwas, wie gesagt, was durch Studien gesichert ist. Aber wo mir vorkommt, das ist noch nicht so ganz durchgedrungen. Und eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, jeder, der gegen Flüchtlinge hetzt, der schadet dem Wirtschaftsstandort Österreich. Ja? Durch diese sozusagen Koppelung, dass das eben auch Auswirkungen hat auf die erwünschten Migrationsgruppen.
Wenn du sagst, die Studie ist noch nicht durchgedrungen, was bräuchte es, damit diese Studien quasi mehr in die Öffentlichkeit kommen? Oder damit, keine Ahnung, der Otto Meyer von gegenüber auch mitkriegt?
Also ich bin ja in dem Feld eigentlich unverbesserlich, weil seit fast 10 Jahren rede ich mir den Mund fusselig und bin nicht klein zu kriegen und hin und wieder hinterfrage ich schon meine Life Choices, ob das irgendwann verfangen wird und gehört werden wird und so weiter. Aber unbeirrbar. Also ich glaube schon, dass es das braucht und ich glaube, es braucht auch gerade in dem Bereich Wissenschaftlerinnen, Wissenschaft und die gibt es tatsächlich gerade auch meiner Generation, die sagen, na ja, wir wollen nicht nur für uns oder für die eigene Community im stillen Kämmerchen vor uns hinforschen. Wir wollen dieses Wissen, das ja auch durch österreichische Steuergeld mitfinanziert wurde, auch der Öffentlichkeit ja einfach paratstellen, zur Verfügung stellen, bereithalten, ne? Und wollen aber auch, dass es natürlich in der Politik gehört wird, dass es auch für die Politik zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Aber natürlich, du hast es vorhin im Nebensatz erwähnt und das fand ich einen guten Hinweis. Richtigerweise haben wir derzeit noch größere Herausforderungen als noch vor 10 Jahren, weil die Wissenschaftsskepsis generell so stark gestiegen ist. Und gerade in rechten, rechtsextremen Kreisen sieht man, dass gerade dieser Anti-Migrationsdiskurs ganz stark an einen Anti-Elitendiskurs gekoppelt ist. Ja? Und dazu kommt natürlich noch ein ganz starker patriarchaler Diskurs, Sexismus und so weiter. Ja? Jetzt kannst du schon ausrechnen, wie ich als junge Frau, die Migrationsforschung betreibt, dort wahrgenommen werde. Ja? Sehr, sehr schwierig, dort wahrscheinlich durchzudringen, einfach aufgrund dessen, was ich aufgrund meiner physischen Präsenz darstelle, ja, ohne dass die jemals ein Wort von mir gehört hätten noch. Das macht es schwierig tatsächlich. Ich glaube aber dennoch, dass es wichtig ist, nicht zu vergessen, dass das Ränder sind und dass es schon noch so etwas gibt wie eine breite Mitte. Die gibt es. Und auch das zeigen sozialwissenschaftliche Studien. Die Mehrheit der Österreicher, erstens einmal, was mir wichtig ist zu sagen, die Mehrheit der Österreicher wählt nicht die FPÖ. Ja, die FPÖ ist in Umfragen die stärkste Partei, aber nicht von der Mehrheit der Wähler gewählt. Ja, das ist sozusagen, ne, anders denken ums Eck denken, dann klingt schon gleich viel positiver. Und das andere ist aber, wir sehen in ganz groß angelegten Longitudinalstudien, die über eine längere Zeit gehen, immer in mehreren Jahresabschnitten abgefragt werden, dass sich die Einstellung der Mehrheit der europäischen Bevölkerung zum Thema Migration und Flucht in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren eigentlich immer mehr zum Positiven entwickelt hat. Weil erstens mal mehr Menschen, jetzt wirklich in der Mitte, und das ist häufig die schweigende Mitte, dem zustimmen, was Brenda gesagt hat, ja, der Arbeitsmarkt braucht Migranten, die Wirtschaft braucht Migranten, ne? Und gleichzeitig aber auch sagen, jene Menschen, die tatsächlich Schutzbedarf haben, die sollen den Schutz erhalten. Ja? Das ist sozusagen auch aus unserer humanitären Tradition heraus. Das ist eigentlich konsensfähig. Was die Leute aber nicht wollen, und da kommen wir jetzt zu diesen politischen Akteuren und Populisten, ist, dass Chaos und Kontrollverlust regiert. Und dieser Kontrollverlust, der wird ganz stark suggeriert auch, indem er Bilder hat, ja, von überlaufenden Camps, von Zelten, die man eigentlich gar nicht gebraucht hätte, weil es eh leere Unterkünfte gab. Aber natürlich suggerieren die zu viele Leute, es ist nicht gut gemanagt, es überrennt uns und so weiter. Das will niemand. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen aus einem persönlichen Sicherheitsbedürfnis heraus. Aber das wäre eigentlich die große Kunst, das aneinander zu koppeln und vor allem auch nicht einfach die extremen Ränder so laut werden zu lassen, sodass natürlich diese Mitte, die sagt, ja, wir wollen, brauchen Migration, aber nach gewissen Bedingungen und klaren Kriterien, wer kommt und wer bleiben darf, dass man der auch wieder Möglichkeiten für den Diskurs und für den Austausch gibt und auch konkrete politische Handlungsoptionen.
Wir sind ja gerade bei der Frage, was man von dir lernen kann. Und da haben wir uns gedacht, wäre spannend. Was hast du als Wissenschaftlerin für Tipps, wie man im eigenen Umfeld mit so Aussagen umgeht, wie, ah, wir werden überflutet, geringer werdendes Sicherheitsgefühl? Hast du da irgendwelche so Go-To-Bausteine, die du dann loswirst? Oder ist das für dich selber auch schwierig?
Also ich muss vielleicht noch einen Schritt zurück machen und sagen, generell finde ich einen hoffentlich hilfreichen Ratschlag. Ich habe den nämlich auch mal bekommen und ich versuche den zu befolgen, dass man die Kämpfe, die man austrägt, weise auswählen sollte. Pick your battles. Und ich glaube, das ist mit Blick auf die begrenzten Ressourcen, die alle von uns haben, ich meine jetzt nicht nur Zeit, sondern auch einfach emotionale Ressourcen, ein sehr, sehr gescheiter Ratschlag gewesen, weil es bringt sich meiner Erfahrung nach nichts mit jeden, der dir mal irgendwie so unmotiviert dahinschmettert, ich weiß nicht, die vergewaltigen unsere Frauen oder die hängen in der sozialen Hängematte oder solche Stehsätze im Grunde, damit jeden in einen, nämlich wie man versucht, faktenbasierten Austausch zu treten. Das gelingt erstens mal gar nicht immer. Häufig ist auch die Intention des Gegenübers gar nicht unbedingt, dass man da faktisch diskutiert, stimmt das jetzt oder nicht, sondern der will halt auch nur seine Emotion Luft machen oder der will dich auch bewusst triggern, anagitieren, der will irgendwie seiner Wut, seinem Zorn, seiner Empörung Raum geben und ist dann überhaupt gar nicht offen und zugänglich für eine faktenbasierte Auseinandersetzung. Ja. Also egal, was ich da an Statistiken, Zahlen, wie auch immer, entgegenschmettern könnte, wird wahrscheinlich verhallen und den nur peripher, wenn überhaupt, tangieren. Aber auf keinen Fall wird es zu einer Meinungsänderung führen. Also ich glaube, da muss man schon auswählen, mit welcher Intention wird einem das dann in den Kopf geworfen ist das Gegenüber jemand, der grundsätzlich wirklich Interesse an einer Debatte hat, dann finde ich, kann es wert sein, in diese Debatte einzusteigen. Und dann hilft's, finde ich, schon, wenn man gerade in diesem eigentlich sehr komplexen Thema Migration und Flucht, ich sage eigentlich sehr komplex, weil landläufig ist mir der Meinung, wir haben in diesem Land 9 Millionen Migrationsexperten. Wenn ich mich so umschaue, es würde eh jeder wissen, was nicht funktioniert und was funktioniert und wie es gemacht gehört und so. Es ist tatsächlich einen Ticken komplexer, würde ich sagen. Und es hilft schon, wenn man sich einfach nach Möglichkeit informiert. Und da gibt's ja einerseits Qualitätsmedien weiterhin, die da gut auch helfen können bei der Einordnung von Zahlen und Statistiken. Also zuletzt zum Beispiel wurde im Sommer der jährliche Integrationsbericht veröffentlicht. Und da gab's auch einige, ich würde sagen, statistische Unschärfen, weil man kann ja die Statistik so oder so lesen oder so generieren und je nachdem, wovon ich als Grundgesamtheit ausgehe, komme ich zu anderen Ergebnissen und da können Qualitätsmedien eine gute Einordnung bieten. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich habe und das kann man dann auch verwenden in der Debatte, in der Auseinandersetzung mit anderen. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass man nicht den Fehler begehen sollte zu glauben, dass der andere nur deshalb glaubt, alle Afghanen wären Vergewaltiger, weil er es nicht besser weiß. Das ist selten aufgrund fehlender Fakten oder eines fehlenden Wissens, dass dieses Gegenüber diese Meinung hat, sondern da schwingen sehr viele Emotionen mit. Und das ist ein ganz, ganz emotionales Thema. Da kommt irgendwie diese Empörung hinein. Wir sind überhaupt in dieser reizüberfluteten Empörungsgesellschaft, da gerade kommt mir vor. Und da braucht man halt auch so Ventile und vor allem braucht es halt leider immer wieder Sündenböcke und das sind geflüchtete Menschen oft. Und ich glaube, wenn man mit der Absicht da in so eine Debatte geht, dem werde ich jetzt ganz nüchtern und ganz zugänglich alle Fakten aufbereiten und ich werde ihm erklären, warum das nicht so ist und ich werde ihm die Hintergründe darlegen und ganz ruhig und sachlich und dann muss der das doch einsehen, weil die sachlichen Argumente sind auf meiner Seite. Da glaube ich, wird man sehr schnell enttäuscht werden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich glaube, da geht es um was anderes. Und ich habe da eine Strategie, die ich auch im Buch vorstelle, die ich tatsächlich auch im Alltag oder wenn ich zum Beispiel Workshops halte mit Menschen, die jetzt auch nicht unbedingt nur pro Migration oder pro Flüchtlingsaufnahme sind. Diese Strategie wende ich dort an und das heißt Emotionen metabolisieren. Also im Grunde Emotionen verstoffwechseln. Das heißt, dass man Räume schafft, wo eben auch solche vielleicht sogar teilweise problematischen Emotionen mal ausgesprochen werden dürfen. Die werden ohnehin ausgesprochen, nur halt im virtuellen Raum, wo es halt dann gleich hoch 10 geht. Aber dass man das auch im Miteinander versucht und dadurch aber auch im Austausch mit dem anderen so ein bisschen die eigene Emotionalität austarieren kann. Und ich finde das eigentlich von der Idee her ganz gut, dass es mehr solche Räume braucht, weil wir sind halt nicht nur rationale Personen, wir sind eigentlich ganz wenig rational und vor allem sehr von Emotionen getrieben. Und vor allem würde ich sagen, Emotionen und Ratio kann man ja gar nicht so gut voneinander trennen, ja. Und das ist für mich etwas, was ich versuche zu befolgen, wenn mir jemand sowas entgegenschmettert, dass ich dann sage, woher kommt denn diese Annahme oder warum glaubst du das? Und vielleicht ist es dann wirklich mal ein negatives Erlebnis, das man hatte, kann ja sein. Oder man hat vielleicht mal wo was gelesen, ja, und aufgeschnappt. Oder man sorgt sich tatsächlich. Also ich will jetzt nicht auch alle, die da migrationsskeptisch sind, formulieren wir es mal neutral, in einer Kategorie zusammenfassen. Das ist ja eigentlich auch eine heterogene Gruppe. Und da eher ins Gespräch zu kommen, ja, wenn es einem wert ist, sage ich bewusst, und wenn man die Ressourcen dafür hat, ist, glaube ich, mehr wert, als einfach so stur das Gegenargument runterzurattern, auf eine Statistik zu verweisen und sich dann auf die Schulter zu klopfen, weil, haha, ich habe es jetzt gesagt, das ist ja, ich habe die Fakten auf meiner Seite und super. Ja. Ich glaube, da wird beim anderen leider erfahrungsgemäß recht wenig ankommen und eher hat er den Eindruck, ich wurde dann gar nicht gehört mit dem, was ich eigentlich sagen wollte.
Ich habe mal in einer Debatte, also in einem Podcast eigentlich gehört, eine Frau, die gesprochen hat darüber, über diese immer wieder anfangende Debatte über Frau mit Kopftuch und ja, nein und so. Und sie hat gesagt, sie kommt sich in der Debatte oft vor wie in der Schule, dass man dann in der fünften ist und sagt, so, aber es reden wir wieder über Subtraktion. Und dass es immer wieder von vorne anfängt. Und dass es dann immer so ein Kreislauf ist. Und wenn gerade nichts Neues uns einfällt, dann fangen wir wieder an, dass eigentlich viel zu viele Menschen da sind, die man eigentlich gar nicht wollen. Dass es irgendwie sehr easy ist, ne, diesen Kreislauf wieder anzuheizen. glaubst du, dass man darauf einsteigen soll oder dass man durch die Diskussion sogar noch mehr anheizt, diesen Kreislauf?
Ich glaube, da würde ich unterscheiden zwischen einem persönlichen Austausch, der jetzt nicht öffentlich stattfindet, also im eigenen Freundeskreis, in der Familie sehr häufig. Die Erfahrung machen ja viele. Ich meine, wenn in unserem Land etwa ein Drittel aller hier lebenden Menschen, die wahlberechtigt sind, die FPÖ wählen, dann kann schon mal schnell passieren, dass man auch Leute kennt, die das tun, und mit denen dann mitunter auch in einen Konflikt gerät oder zumindest in eine hitzig geführte Debatte. Das würde ich unterscheiden von öffentlichen Diskussionen und Debatten, wo man natürlich den Personen, die solche Meinungen und Haltungen vertreten, auch eine Bühne gibt. Und ich würde auch sagen, Medien und vor allem Qualitätsmedien haben auch eine Verantwortung, diesen Kreislauf, den du gerade beschrieben hast, nicht ständig weiter zu befeuern. Und ich muss ehrlicherweise sagen, also mittlerweile vergeht keine Woche, ich möchte schon fast sagen, es vergeht kein Tag in diesem Sommer 2024, wo ich nicht auf standard.at gehe, die Startseite, und irgendwas über Bandenkrieg in Wien lese, wo alle Sozialarbeiter, die sich wirklich auskennen, weil die stehen dort auf der Straße, sagen, Bandenkrieg ist einfach die absolut falsche Bezeichnung für das, was da abgeht. Niemand will negieren, dass es da nicht Themen gibt. Ja, da gibt es Themen von Gewalt, da gibt es sehr problematische Männlichkeitsvorstellungen, da gibt es Jugendliche, die sich abgehängt fühlen, die sich ausgegrenzt fühlen und die dann zu gewalttätigen Mitteln greifen, um sich Gehör zu verschaffen. Alles sehr problematisch bis hin zur Radikalisierung. Deshalb gibt es ja auch die Radikalisierungsstellen, Extremismusprävention und so weiter. Das gibt es alles. Aber Bandenkrieg, würde ich sagen, das hebt das auf eine Ebene, die ist einmal 5 Stufen drüber und da blinkt alles und man hat Panik. Bis hin dazu, dass zuletzt habe ich gelesen, sogar der Eissalon Tichy gesagt hat, bitte hört's auf damit, weil die Leute kommen nicht mehr zu uns Eis essen, weil sie sich fürchten, am Räumerplatz zu gehen. Wo aber jeder, der dort ein Anrainer ist, ich habe einige Kollegen, die dort wohnen und die immer nachts am Räumerplatz vorbeigehen, sagen, also so, dass es jetzt eine absolute No-Go-Area wäre, ist es auch nicht. Ja? Und das macht aber natürlich etwas, weil wenn man selber nicht gerade am Räumerplatz wohnt, und das tun die wenigsten Wiener und vor allem im Rest Österreichs sowieso, hat man keinen Bezug zu dem Platz, dann suggeriert das, dass da etwas ganz komplett außer Kontrolle gerät. Also sind wir wieder bei der Frage von Kontrollverlust. Das ist eine große Angst und das ist vor allem bei jenen, die sich als migrationsskeptisch zeigen, eigentlich im Hintergrund. Diese Angst vor Veränderung, von massiver gesellschaftlicher Transformation, die man meint, die da ausgeht. Man hat keine Kontrolle mehr, Chaos an den Grenzen, überrannte Grenzen und so weiter. Und auch die Gesellschaft im Inneren zersetzt sich. Und das verunmöglicht dann aber, weil irgendwo kommt dann ja diese Angst, die dadurch befeuert wird, auch hervor. Und Angst ist halt immer ein schlechter Berater bei sowas, weil da habe ich nur meinen Tunnelblick. Ja. Ich glaube, da würde ich schon sagen, da ist es wichtig und eigentlich die Verantwortung von Medien, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Also wie du gesagt hast, nicht immer ständig dasselbe zu spielen, beziehungsweise auch die Frage zu stellen, wäre da nicht so etwas wie Constructive Journalism angebracht? Es gibt viele, viele Beispiele, wo Deradikalisierung gelungen ist. Man könnte zeigen, was Jugendarbeit, Sozialarbeit, Streetworker leisten. Ja, man könnte positive Beispiele auch zeigen. Gar nicht, um die negativen zu übertünchen, aber um auch einen Ausweg zu zeichnen, ja, von dem zu zeigen, was sind Lösungsansätze, ja. Also wenn ich schon darüber berichten muss, ständig und stetig, dann vielleicht auch mit der Brille und gleichzeitig aber auch bewusst die Frage zu stellen, was passiert denn da gerade so ein Narrativ, nicht? Also was schwingt denn da auch mit? Ich glaube, da ist es auch wichtig, so einen Schritt zurückzumachen. Bei den persönlichen Debatten, mit denen ich begonnen hatte, da bin ich der Meinung, also ich kenne das leider auch, dass immer dasselbe kommt. Ne? Also ich habe es ja auch vorhin gesagt mit, ich bringe irgendeine Statistik und erzähle global, wie Migrationsdynamiken ablaufen oder dass Migranten im verglichen mit der gesamten Bevölkerung im Heimatland eher höher gebildet sind. Und dann sagt meistens irgendjemand im Publikum, wenn ich so einen Vortrag halte, ja, wir kennen da einen, ja, der war gar nicht in der Schule. So, aber das kommt jedes Mal, ja. Also da stelle ich mir auch die Frage, sind wir nicht weiter? Wir sind offenbar nicht weiter, ja. Und wiederum da glaube ich, manchmal lohnt es die Auseinandersetzung, aber ich finde es auch legitim, dann zu sagen, wir haben jetzt schon 5-mal drüber, über sozusagen das ähnliche Thema. Und ich bin schon mittlerweile jemand, der auch bei Medienanfragen dann hin und wieder auch sich traut, und das hätte ich jetzt früher am Anfang meiner Karriere nicht gemacht, aber mittlerweile traue ich es mich, auch teilweise die Frage zu hinterfragen, ja. Weil wenn mich irgendjemand anfragt, bitte um Ihre Einschätzung, gerät das Integrationsproblem außer Kontrolle oder so eine unglaublich geframte Frage gleich zu stellen, wo ich ja dann gar nicht, also ich muss ja dann auf diese Frage eingehen eigentlich in meiner Antwort und nehme die dadurch aber als Realität, als Gesetz an. Das versuche ich dann schon auch ein bisschen zu durchbrechen und ich glaube, das ist wichtig.
Ich habe in diesem Blog noch eine letzte Frage an dich, die besonders einfach ist. Und zwar, wir nähern uns ja mit großen Schritten einer österreichischen Bundeswahl an. Und jetzt sind wir schon alle ein bisschen gespannt darauf. Also wir wissen, welche Sachen kommen werden, welche Stehsätze, das sind uns allen klar. Aber gerade in dem Hinblick darauf, was auch in deinem Buch, worum es auch in deinem Buch geht, nämlich das, was auf den Grenzen passiert, was das mit uns im Inneren macht. Was ist so der Blick, auf den wir richten müssen zwischen den Zeilen, die passieren werden oder passieren können? Bei allen Parteien, dann sage ich jetzt nicht gerade diese eine Partei, sondern sind eher alle dabei, auch zu sehen, okay, ist das in die Geschichtserzählung von Parteien schon eingegangen, was passiert an den Grenzen und dass das schon normalisiert wird? Auf wo sind da so die Sachen, wo du sagst, da sollte man vielleicht aufpassen und hinschauen.
Ich glaube, das Wichtigste, was im Subtext passiert, ist eine subtile, schleichende Dehumanisierung. Also dieses Fremdermachen von gewissen Personengruppen. Und das sind ja vor allem geflüchtete Menschen, das sind Personen, die aus Drittstaaten, aus anderen Ländern kommen, die anders ausschauen. Das setzt sich aber, das hat leider auch die Geschichte gezeigt, sehr schnell fort, auch auf andere Gruppen in der Gesellschaft. Und das beginnt natürlich ja nicht damit, dass sich ein Politiker hinstellt und sagt, das sind keine Menschen, sondern Tiere. Also so plakativ, leider kommt das auch hin und wieder vor, das sind Tiere, ja. Aber es ist selten so plakativ. Es ist häufig viel subtiler. Wir sprechen da auch vom Rassismus zweiter Ordnung. Ja. Also heutzutage hört man ja sehr viel seltener, selbst von einer FPÖ wird man das jetzt im offiziellen Parteiprogramm sowieso nicht lesen, aber nicht einmal im Wahlkampfreden hören, dass gesagt wird, weil der schwarze Hautfarbe hat, ist der minderwertig. So krass, so plakativ wird es nicht mehr gesagt. Es wird dann gesagt, weil der aus einem anderen Kulturkreis kommt, der wurde anders sozialisiert, deshalb passt der da nicht her. Ja, das ist ein bisschen subtiler als der Schwarz und deshalb passt er nicht her. Das ist ein bisschen salonfähig gewordener Rassismus, würde ich sagen. Aber das ist ja auch, weil Rassismus ist ja im Grunde nichts anderes als Dehumanisierung. Die Idee, der ist nicht in der gleichen Kategorie Mensch wie wir. Ja, das ist weniger Mensch eigentlich, ja, da schwingt er ein bisschen mit. Und das ist, kommt oft sehr, sehr subtil daher. Ich merke es auch derzeit ganz stark daran, dass man versucht, so verschiedene Flüchtlingsgruppen gegeneinander auszuspielen. Also die Ukrainer sind irgendwie die guten Flüchtlinge, weil erstens sind das vor allem Frauen und Kinder. Zweitens sind das ja Europäer wie wir, die haben ja die gleichen Werte. Weiße Haut, blonde Haare, ja. Blaue Augen, so in die Richtung. Ja. Ist übrigens lustig, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte der Ukraine in Relation zu Europa auseinandersetzt, dann muss man sagen, vor Beginn der russischen Totalinvasion war das nicht so klar, dass die Ukrainer eh alle Europäer sind. Da hat Europa eher so getan, als würde uns die Ukraine nichts angehen. Ja, und das gehört eh zu Russland. Also das nur, man sieht irgendwie, wie arbiträr, also wie beliebig auch diese Grenzziehung ist. Ich finde ja, wie gesagt, dass die historische Fluchtforschung da viele Beispiele bietet. Man hat es auch gesehen bei der ersten großen Fluchtbewegung, die Österreich als neue Zweite Republik zu bewältigen hatte, nämlich die aus Ungarn aufgrund des Volksaufstands 1956. Da sind insgesamt über 200.000 Menschen nach Österreich gekommen, nach Kriegsösterreich, bitte, 56. Ja. Und da gab es einerseits eine große Hilfsbereitschaft, das ist richtig. Das ist so dieser Teil, der erhalten geblieben ist in der nostalgischen Geschichtsschreibung, würde ich sagen, wie toll wir da nicht waren und wie humanitär und so weiter. Ja, eh. Aber es gab genauso gut auch eine andere Seite und das zeigen die Medienberichte von damals. Also, dass ein Teil der österreichischen Bevölkerung, auch viele Medien tatsächlich, sehr schnell gekippt ist und gesagt hat, na, die Ungarn, die passen nicht zu uns, die sind zu fremd, zu anders. Ja, und das ist natürlich jetzt mit der Brille von heute absolut absurd, weil geografisch wie kulturell sind wir natürlich eng verbunden mit Ungarn und mit der ungarischen Bevölkerung. Aber im Zweifelsfall findet man immer etwas, um den anderen fremder zu machen, als er eigentlich ist. Und diese Tendenz, das ist eigentlich das Einfallstor für alles andere. Ja, also dann ganz konkrete Policies, die man setzt, ja, um die anderen fernzuhalten, um Sozialleistungen nur für gewisse Gruppen, nicht für alle. Ja, oder jetzt gutes Beispiel, die Bezahlkarte für Asylwerber, die eingeführt wurde, kann nicht in Sozialmärkten eingelöst werden. Natürlich schwingt da mit, unsere Sozialmärkte von unseren Steuern finanziert für unsere Leute. Und ich finde deshalb alles, was so dieses Wir und die anderen suggeriert, problematisch. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin auch nicht glücklich damit, dass dann Parteien auf der anderen Seite, also linke Parteien, in dem Fall die Sozialdemokratie, mit unsere Leute wirbt. Ich finde, das ist einfach, ich weiß, dass das anders gemeint ist, da geht es eher sozusagen die da oben, die sich bereichern, ja, die Großkapitalisten und die einfachen Leute. Dennoch ist das, glaube ich, gerade in diesen volatilen Zeiten wie jetzt, wo wir eh schon ständig von dieser Spaltung, Polarisierung sprechen, von diesen Echokammern, von diesem immer gegeneinander und Rückzug ins eigene, glaube ich, fatal und eigentlich die falsche Message. Also ich hätte gern mehr dieses fast schon fade, diese fade Kompromisshaltung zu sagen, ja, aber ganz ehrlich, es wird so sein, wenn wir dieses Österreich wieder ein bisschen weiter nach vorne bringen wollen, dann müssen wir auch auf so was Altmodisches wie Sozialpartnerschaft zurückgreifen, wo sich die Arbeiter mit den Großindustriellen zusammengesetzt haben. Ja, lustig war es nicht, aber es ist eigentlich was rauskommen, muss man sagen, unterm Strich. Ja. Und das heißt ja nicht, dass ich diese anderen lieb haben muss, gar nicht. Ja. Ich muss ja die weder heiraten, noch muss ich mit denen irgendwie persönlich verkehren, aber ich muss vielleicht in der politischen Arena so weit miteinander können, dass zumindest auch noch eine Gesprächsbasis vorhanden ist und dass zumindest noch gemeinsam auch Entscheidungen getroffen werden können. Ja. Und das, glaube ich, ist, da bin ich schon bei, was ist die größte Aufgabe eigentlich jetzt mit Blick auf die kommende Wahl? Ja, was gilt es irgendwie aufrechtzuerhalten? Aber gewarnt, wie gesagt, sei vor dieser subtilen Dehumanisierung in Sprache natürlich, aber das setzt sich dann sehr schnell von der Sprache auch in konkrete politische Maßnahmen um.
Man eigentlich nach Lösungen fragen? Darf man konkret in dieser Debatte sagen, eh schön, die Bilder, die gezeichnet werden, aber was ist jetzt die Parteilösung? Partei X, egal.
Es ist natürlich lustig, weil ich glaube, dass dann viele Parteien, die sehr simplistische Lösungsrezepte vor sich hertragen, das natürlich eh gar nicht zu Ende deklinieren können. Gleichwohl habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass für jene Menschen, die sagen, ich wähle FPÖ oder ich wähle Trump oder ich wähle Le Pen oder wie auch immer, sowas leider sekundär ist. Ja. Weil diese Parteien natürlich sehr gezielt, bewusst und gekonnt auf die Emotionalisierung setzen. Und die flüchten sich dann in irgendwelche Stehsätze wie, na ja, das muss man sich dann halt konkret anschauen, wie das sein wird, wenn Mexiko für die Mauer zahlt, das schauen wir dann irgendwie, ja, werden wir schon, ja, aber wichtig ist, ich werde dafür sorgen, dass diese Mauer gibt, so. Das ist das auch, was stark auf dem aufsetzt, und das ist ja halt eben Populismus, was das Volk, jetzt übertrieben, ja, das Volk in der Form gibt's ja nicht, aber was das Volk hören will, ja. Und in Österreich haben wir da natürlich leider eine sehr unsägliche Geschichte, weil ein Jörg Haider einer der ersten in ganz Europa war, der sehr gut verstanden hat, was das Volk will und diese schon schwelenden Untertöne, die da waren, sehr gut aufgegriffen hat, das wirklich sehr gekonnt gemacht hat und dann wie in einem Megafon noch befeuert hat. Also dieses Ausländer raus, oder eigentlich hieß es ja damals Österreich zuerst, Volksbegehren 1993, das war ganz klar, er selber war jetzt nicht unbedingt jemand, der absolut ideologisch auf diese sogenannte Ausländerfrage geblickt hat. Aber er hat verstanden, da gibt's ein Potenzial in der Bevölkerung. Ja, das kann ich anfacheln und anfeuern und größer machen und immer größer und größer, bis es dann zu so einer Masse wird, die mich trägt, ja, die mich ins Parlament trägt, die mich sogar bis hin in Regierungsbeteiligung trägt. Und das hat er sehr gekonnt gemacht. Das ist eigentlich, könnte man sagen, Textbook-Definition von Populismus. Und deshalb ist es leider so schwer, Populisten durch Fakten zu entzaubern oder durch Regierungsbeteiligung zu verzaubern, wie wir leidvoll erfahren haben in Österreich, ja, wo man dann sagt, an ihren Taten wird man sie messen. Nein, leider nicht. Wir messen sie nicht an ihren Taten. Das muss ich halt auch leider sagen. Ja. Es ist einfach nicht so leicht. Und ich glaube, es braucht deshalb sehr wohl auch, also es ist auch so ein Konzept, das ich im Buch vorschlage, die affektive Demokratie, die unter anderem die Soziologin Birgit Sauer vorschlägt und die sagt, es gibt halt ein Ende des Parteienspektrums, nämlich rechts der Mitte, das sich sehr gut auf diese Affekte versteht und Emotionen schüren und einfach viel in diese Gefühlsstruktur einer Gesellschaft hineinzugehen. Und das bräuchte es eigentlich auf der anderen Seite auch. Also wir müssen auch da Bilder erzeugen und im positiven Sinne schon auch auf die emotionale Ebene ansetzen. Die Emotionen sind der Türöffner, damit mich dann die Fakten auch wirklich erreichen. Ja. Und da fehlt es uns tatsächlich, glaube ich, an guten Rezepten zurzeit. Also es gibt natürlich Beispiele international. Ich glaube, zum Beispiel, weil es jetzt wieder aktuell ist, ein Barack Obama hat das mit seiner damaligen Kampagne gut gemacht. Er hat natürlich, ich meine, was bedeutet konkret ein Slogan? Yes, we can. Nix, ja. So, aber darum geht's ja, also, ich meine es nicht despektierlich, aber so, da ist jetzt nicht irgendwie viel Parteiprogramm dahinter, ja, yes, we can. Aber da ging es natürlich auch um diesen Möglichkeitsraum, ja. Er hat viel mit Hoffnung, ja, also sein Buch hieß ja auch die Audacity of Hope, der Wagemut irgendwie, ja, fast schon dreist genug zu sein, sich hoffnungsfroh zu geben. Und das sind so positive Emotionen, die auch viel tragen und die auch wichtig sind, zum Beispiel im zivilgesellschaftlichen Engagement. Da haben wir derzeit eher die große Problematik, die größte und wichtigste zivilgesellschaftliche Bewegung, die Klimabewegung, die ist so ein bisschen in diesem Doomsday-Narrative, nicht? Also wenn wir jetzt nicht handeln, geht die Welt unter, was leider faktisch stimmt. Also die Welt nicht, aber die Menschheit. Ja, die Welt wird eh weiter froh existieren, nur halt ohne Menschen.
Brennen.
Ja, brennen ohne uns. So. Also das alleine finde ich übrigens einen problematischen Narrativ. Wir retten nicht die Welt, wir retten die Zivilisation. Ja, also das finde ich auch wichtig finden, dass wir den Sprung einmal schaffen in der Erzählung der Klimabewegung. Aber das Problem ist schon, und da gibt es auch tatsächlich viel Evidenz dazu, dass zivilgesellschaftliche Bewegungen, die nicht von Freude, Hoffnung, positiven Zukunftsperspektiven getragen sind, die werden schnell hohl und die tun sich schwer, viel Beteiligung zu generieren, auch breite Allianzen zu finden. Auch die braucht's, ja, nicht nur irgendwie die linken Ökofaschisten, ich tue es jetzt ein bisschen überspitzt formulieren, die sich an den Baum ketten oder auf die Straße kleben, sondern es braucht halt auch sowas wie christlich-konservative, die sich beteiligen, die Kirchen und die Amtsträger, die sich beteiligen, die Medien, die breite Front bilden und so weiter. Und da schaffe ich eigentlich nur, wenn ich so ein positive Message habe. Und da bin ich halt wieder bei dieser affektiven Demokratie, die auch diese positive Emotionalisierung braucht. Und ja, auch wenn es ein abgelutschter Begriff ist, aber leider auch gewisse Narrative, die halt verfangen und die positiv sind. Ja. Und die Narrative auf der rechten Seite, die sind halt irgendwie so dieses Festung Österreich, wir hegen euch ein. Da ist ja das Positive eigentlich im Hintergrund der Schutz und die Sicherheit, den sie versprechen. Ja, darum geht es ja. Es geht ja nicht, dass die Festung als solches das positive Bild ist, aber da schwingt ja mit, ihr seid sicher. Und ich glaube, es gibt ein großes Sicherheitsbedürfnis in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, weil ja alles gefühlt sich droht zu verändern. Und das irgendwie auch von einer linksliberalen Seite aus abzuholen, da kommt mir vor, gibt's derzeit kaum politische Kräfte, die das gut schaffen.
Es ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt das lustigste Thema, über das wir reden. Aber ich stelle dir trotzdem die dritte große mit Milch und Zucker Frage, die da lautet, was bringt dich zum Lachen?
Also ich lache ja eigentlich total viel und vor allem lache ich total laut. Also in der Schule. Ich war zum Glück eine sehr gute Schülerin. Wenn ich es nicht gewesen wäre, glaube ich, hätte ich viel öfter einen Verweis bekommen, weil ich so laut gelacht habe. Also manche Lehrer haben gesagt, Judith, bist du ein bisschen leiser. Also das wissen viele Leute nicht, weil ich natürlich, wenn ich zu meinen Themen auftrete, auch öffentlich, dann lache ich natürlich nicht, weil ich meine, das passt irgendwie nicht. Gleichwohl ich schon der Meinung bin, auch dieses Thema kann man so präsentieren und besprechen, dass schon auch Raum bleibt für so diese kleinen Freuden einfach, die man hat, ja, also für die kleinen menschlichen Momente vielleicht und für das, was uns ja alle erstens mal zu Menschen macht, aber was uns auch weiterhin ans Gemeinsame und an eine positive Zukunft glauben lässt. Und ich glaube schon in vielen Fällen ist das der Humor. Also ich nehme ganz stark wahr, auch in meinem Austausch, ob es jetzt wissenschaftliche Interviews sind oder informelle Gespräche mit geflüchteten Menschen, gerade die, die so ganz, ganz Schlimmes durchgemacht haben, haben ihren Humor halt nicht verloren. Und ich glaube, genau deshalb waren sie so resilient, weil sie es geschafft haben, in den finstersten Zeiten, die sie erleben mussten, entweder über sich selbst zu lachen, über die absolute Absurdität der Situation zu lachen oder einfach auch nicht diesen Zweckoptimismus zu verlieren, den es halt braucht. Ja, und da gibt's ja auch wieder historisch viele Beispiele, denken wir an Viktor Frankl und so weiter, der auch gezeigt hat, wie wichtig dieser Humor ist. Und deshalb bin ich schon eine Verfechterin von trotzdem lachen. Und gleichwohl aber auch die Momente, die jetzt nicht trotzdem lustig sind, sondern einfach wirklich lustig, dass man die auch genießen darf und wahrnehmen darf und sich auch wirklich da hineinlassen darf. Also was bringt mich zum Lachen? In letzter Zeit lache ich sehr viel über mich selber. Deshalb, weil ich mich immer wieder in Situationen wiederfinde, wo ich mir denke, das gibt's jetzt aber echt nicht. Ja, wie bist du jetzt in diesen Raum gekommen mit diesen Leuten? Oder warum bist du wieder in dieser Twitter-Diskussion? Oder also so ein bisschen Schritt zurück und dann denken, bitte, was machst du da gerade? Ja, das ist übrigens, kann ich sehr empfehlen, ja. Ich lache sehr gerne über so absurde Momente generell. Ich kann aber auch gut lachen, wenn ich ein lustiges Buch oder so lese, was ganz seltsam ist. Da sitzt man irgendwo und plötzlich lache ich laut los und keiner weiß warum, aber ich lese halt gerade was Lustiges. Also ja, und am meisten lache ich sicherlich, wenn ich mich mit Freundinnen und Freunden treffe und eigentlich nur über unser Leben gegenseitig updaten. Und das ist dann schon so lustig, weil wie gesagt, so absurd manchmal, dass ich das, ja, dass ich da nicht anders kann, als manche Minuten lang durchzulachen.
Kannst du über so Dinge lachen? Bei mir ist das gestern so gegangen, jetzt wo du gerade gesagt hast, du lachst über Sachen, die du liest. Ich habe gestern gesehen, da hat sich einer die Mühe gemacht, also eine 2-Stunden-Trump-Rede zu transkribieren und hat dann so die Best-ofs rausgeschrieben.
Oh Gott.
Und da ist dann zum Beispiel solche Sachen, wo er dann einfach mal 5 Minuten drüber redet, dass er gerade einen Hotdog gegessen hat. Ich weiß nicht, ob das Hotdog hier gekocht wurde, aber es war ein gutes Hotdog. Und ja, also lauter solche Sachen. Kannst du über sowas lachen oder denkst du dann eher, um Gottes Willen, wo sind wir gelandet?
Es ist halt so ein Lachen, gell? Das bleibt dir so ein bisschen im Hals stecken. Ja. Also ich muss sagen, seitdem wir wissen, dass nicht Joe Biden, sondern Kamala Harris die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten sein wird, bin ich wieder optimistischer und lache lauter über sowas, weil denke ich, wir haben reelle Chancen. Ja. Aber ja, das ist genau dieses, was ich vorher gemeint habe mit so absurde Situationen, weil natürlich wieder Schritt zurück kann man sich die Frage stellen, wie sind wir als Menschheit in diese Situation gekommen, dass Donald Trump nicht nur Präsidentschaftskandidat ist erneut, sondern ein ernstzunehmender Kandidat und es nicht klar ist, wie es ausgehen wird. How did we get there? Ja, also das ist ja, wenn du das jemandem vor 20 Jahren gesagt hättest, der hätte sich in den Kopf gegriffen. Und ich glaube, man muss drüber lachen, aber ja, es ist manchmal so, wie gesagt, ein Lachen, das einem im Hals stecken bleibt, weil ehrlicherweise, wenn du dir so Kickl-Bierzeltreden anschaust und den Ton ausschaltest und er hat einen hochroten Kopf und schreit nur wie so ein kleines Wichterl, das er ja ist, Entschuldigung, vor sich hin, das ist auch irgendwie komisch, aber halt tragisch komisch, weil leider wissen wir, was auch so ein Mensch anzurichten vermag in diesem Land. Ich glaube, dass da gerade im US-amerikanischen Kontext die Satire und diese Late-Night-Shows wirklich gute Arbeit leisten, weil die haben es geschafft, mit dem Humor, so als habe ich eh gesagt, Emotionen sind der Türöffner, ja, und dann aber auch wirklich ernste politisch wichtige Inhalte zu präsentieren. Also die machen ja nicht nur Klamauk und Blödelei, wie solche bundesdeutschen Stand-up-Comedians, die kann ich gar nicht anschauen, finde ich furchtbar. Aber so Late-Night-Hosts im US-amerikanischen Fernsehen, die dann ja wirklich so ein bisschen im Fahrwasser des Humors daherkommend eine Trump-Rede zum Beispiel komplett zerlegen, ja, oder zeigen, was es bedeutet, wenn er, ich weiß nicht, wie viele in den USA irregulär aufhältigen Migranten von einem Tag auf den anderen deportieren würde. Was würde das bedeuten? Da könnt ihr euch den Müll dann selber irgendwie wohin fahren, weil es wird keine Müllabfuhr mehr geben, so zum Beispiel. Und das, finde ich, ist ein wirklich probates Mittel, gerade auch bei Populisten, weil da tun sie sich natürlich schwer. Vor allem Populisten sind ja die, die überhaupt keine Selbstironie haben. Also das ist ja das eine. Finde mir einen Populisten, der über sich gut lachen kann. Ich kenne keinen, weil der hat natürlich nicht den entsprechenden Selbstwert, den er braucht. Ja, ein Spruch, Brenda.
Nigel Farage.
Stimmt. Ja. Ja gut, aber der ist jetzt, ja, stimmt.
Das hat aber einen ganz anderen Niveau.
Ja. Ja, aber das ist auch, das Britische ist schon sehr separat von allem anderen, muss man sagen. Das ist ja sehr special. Ja, stimmt. Aber ein Trump zum Beispiel, ja. Ich meine, der ist seiner Selbstironie nicht mächtig, aber genauso auch ein Kickl nicht, ja. Und eine Le Pen, ja auch, die sind ja auch irgendwie so bierernst alle und so. Also ich glaube, dass man sie damit gar nicht so schlecht kriegt, eigentlich, die Populisten. Ich glaube deshalb, wir brauchen mehr an, jetzt mit Blick auch auf Medienfreiheit und ja auch die freie Presse, die immer wieder angegriffen wird von den Populisten. Gerade die Satire ist da, glaube ich, wirklich ein wichtiges Ventil. Ja, und das zeigt sich ja nicht von ungefähr. Autokraten führen als erstes die Zensur ein, gerade mit Blick auf satirische Darstellungen. Kein Autokrat will sich selber als Karikatur sehen. Ja, und warum? Naja, eh klar.
Ich habe noch eine Frage ein bisschen zu deiner Arbeit als Wissenschaftlerin. Weil gerade wenn man deinen Podcast hört, weiß man ja auch, dass du, und deine Bücher liest natürlich, weiß man, dass du auch sehr viele Interviews führst. Auch mit Leuten, die jetzt wahrscheinlich nicht die Meinung und den Blick auf die Welt teilen, die wir so ganz haben. Nämlich zum Beispiel Polizistinnen oder Militärmenschen oder sowas. Hilft es da auch mit einer gewissen vielleicht Offenheit und vielleicht auch ein bisschen Humor, ein Gespräch zu führen und mehr auf eine gemeinsame Basis zu kommen und mehr zu erfahren? Oder ist das wirklich, wie man sich vorstellt, dass für eine Wissenschaftlerin sagen, so, ich habe meine 20 Fragen, die arbeite ich ab? Oder wie läuft das für dich?
Also ich bin tatsächlich eine große Verfechterin des Sich-Aussetzens. Ja. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht, oder ich habe große Schwierigkeiten mit so diesem Diskurs, der vor allem in den sozialen Medien herrscht, dieses Triggerwarnung, Contentwarnung, sich nicht triggern lassen und so weiter. Ich bin der Meinung, erstens mal die Aufgabe von Kunst, dieses sowieso nur zu triggern und zu reizen. Also das muss uns, ja. Und irgendwie ist das halt auch so eine privilegierte Haltung. Ich habe die Möglichkeit und den Luxus, mich nicht von der Welt da draußen triggern zu lassen. Ja, sagt das jemanden, der gerade am Schlauchboot das Mittelmeer überquert. Ja, ich meine, das ist irgendwie so, ich hadere da ein bisschen damit. Ja, und ich finde eigentlich das Mindeste, was wir auch als gerade Wohlstandsverwahrloste, wenn ich das so sagen, Mitteleuropäer machen können, ist uns schon den Dingen auszusetzen. Wohl dosiert und auch so, dass man für sich natürlich merkt, wenn eine Grenze überschritten ist. Und ich glaube, nur um des Aussetzens Willens und dann ohne Handlung zu setzen, bringt auch nichts. Ja, da kommt man nur in eine moralische Empörung, die dann verpufft oder erst recht wieder nur zu wütenden Comments oder Likes führt. Aber ich glaube schon, dass es die Verpflichtung ist und die Aufgabe, sich auszusetzen. Sage ich jetzt mit Blick darauf, dass wir wissen, dass immer mehr Menschen sogenannte Nachrichtenvermeidung betreiben und bewusst keine Nachrichten mehr konsumieren. Und das ist natürlich persönlich absolut nachvollziehbar. Ja, auch diese, wie gesagt, diese, ich sehe es wieder als ein Symptom dieser Verhärtung, dieses Rückzug ins eigene, nach außen verschließen, abhärten. Aber ich glaube, gesamtgesellschaftlich ist das natürlich ein Problem, wenn immer weniger Menschen Nachrichten vor allem von Qualitätsmedien konsumieren, weil was umgekehrt schon ansteigt, ist der Konsum von sozialen Medien. Ja. Nachrichtenvermeidung, gleichzeitig mehr soziale Medien, ist, glaube ich, eine toxische Mischung. Ich bin aber, also ich möchte das ja noch mal trennen, also in öffentlichen Debatte bin ich nicht der Meinung, dass man mit allen reden muss, also mit Nazis reden. Nein, auf einem Podium, ja, das ist ganz klar. Also ich würde jetzt nicht mit einem, also FPÖ ist jetzt anders, weil da haben wir in Österreich ja irgendwie die Meinung, das ist innerhalb des Verfassungsbogens und so weiter. Und ich war auch schon mit FPÖ-Politikern in Sendungen beispielsweise. Aber ich würde mich nicht mit einem Identitären hinsetzen, logischerweise. Ich setze mich im privaten Umfeld, aber teilweise schon sehr bewusst auch anderen Meinungen aus. Also ich habe auch in meinem engeren familiären Umfeld FPÖ-Wähler, was nicht immer ganz leicht ist, ja, weil mit denen bin ich ja auch in einem Naheverhältnis irgendwie. Manchmal gibt es auch bei gewissen Familienfeiern dann einfach die Vorab-Übereinkunft, wir reden jetzt nicht über Flüchtlinge oder so, ja, wir wollen es einfach verstehen. Aber umgekehrt merke ich, dass ich da ja auch viele, also ich verstehe irgendwie die Lebensrealität dann anders und besser. Und das ist ja für mich auch ein Mehrwert irgendwo. Nicht nur, natürlich auch für mein berufliches Engagement, aber halt auch auf der persönlichen Ebene. Und ich habe auch bewusst Leute in meinem Freundeskreis, die ich jetzt eher als konservativ oder sehr neoliberal einstufen würde und so, wo ich schon merke, das ist dann nicht immer so easy peasy wie jene Freunde, wo ich weiß, wir haben zu 100% die gleichen Werte, zu 100% die gleiche Meinung. Sag Leute, habe ich auch. Ja. Aber ich schätze das schon und ich glaube, das müssen wir vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad ein bisschen mehr wieder lernen, dass es in Ordnung ist, ja, wenn jemand, und ich würde da auch eine Grenze ziehen, also ich würde nicht mit einem Neonazi irgendwie ein Bier trinken gehen, was ist da für mich der Mehrwert? Ja, den brauche ich nicht als Freund haben. Aber in einem gewissen Spektrum wieder ein bisschen mehr Meinungsvielfalt auch zuzulassen, das habe ich mir tatsächlich selber auch als Ziel gesetzt. Ja. Also für mich ist es wichtig so als Reality-Check, weil ich ja gerade auch so im Beruflichen dann auch sehr schnell in meinen Blasen drinnen bin und dann gehst irgendwie auf 5 Veranstaltungen und überall sind die gleichen 10 üblichen Verdächtigen dort und das ist halt irgendwie sehr so selbstfortsetzend und selbstreferenziell auch manchmal. Und deshalb ist das schon wertvoll, finde ich. Also ich mache es ja schon auch ein bisschen, weil ich es halt wissenschaftlich verwerte irgendwie, aber ich will mich damit auch ein bisschen herausfordern, ja. Also sozusagen auch die Gegenmeinung aushalten können bis zu einem gewissen Grad und das dann auch gerade sein lassen, wie gesagt, innerhalb gewisser roter Linien, die man halt für sich ziehen muss, ja. Und ich meine, Gewaltverherrlichung oder so wäre so eine rote Linie, ja. Aber ich finde es legitim, wenn jemand sagt, ich bin der Meinung, wir brauchen, ich weiß es nicht, ich bin pro EU-Migrationspaket, ja. oder ich bin der Meinung, Auslagerung ist eine gute Idee. Ich bin absolut dagegen, aber es ist trotzdem nichts, wo ich sage, das ist jetzt komplett verwerflich, mit dir spreche ich gar nicht mehr. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was gerade jetzt wichtig wäre, dieses zumindest haben wir noch eine Gesprächsbasis und wir können uns darauf einigen, dass wir nicht einer Meinung sind. Aber ich muss den anderen nicht sofort als Gott sei bei uns verteufeln. Weil das ist, also diese extremen Zuschreibungen, es kommt mir auch vor, ist leider so ein Grundübel unserer Zeit.
Ich stelle jetzt mal die letzte mit Milch und Zucker Frage. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2029. Was ist im besten Fall in deinem Leben passiert? Du hast noch 5 Bücher geschrieben.
Ja, yeah, oh Gott, 5.
Fragt sie, die in einem Jahr 2 veröffentlichen.
Ja, okay. Also zumindest 1. Also ich habe schon ein paar Bücherideen tatsächlich, ist es nicht ertappt. Ja? Also ein paar Ideen, ich muss mich wirklich zurückhalten, also habe ich mir selber geschworen und auch den Menschen in meinem Umfeld nicht sofort wieder 1 zu schreiben. Aber es könnte gut sein, dass es 1, 2 weitere gibt. Ja, das ist realistisch. Ich gehe schon länger mit der Idee schwanger. All das, was ich mache, also die Forschung, die ich habe, diesen Public Outreach, den ich mache, diese Transferleistung zwischen Wissenschaft und Praxis, auch diese Politikberatung im weitesten Sinne, unter einem Hut zu bündeln, in welcher Form auch immer, ob das dann ein Institut ist, ein Think Tank ist, ein, ich weiß es nicht, was, Medienplattform etc. ist, I don't know. Aber ich hätte, also das ist so ein bisschen so ein Traum von mir. Ich weiß auch gar nicht, ob das gelingen wird und ob das nicht sehr hochgegriffen ist und ob dieses Land noch einen Think Tank braucht. Ich bin nicht so sicher. Aber ich würde das deshalb gern machen, weil ich so den Eindruck habe, ich mache es halt für mich als Einzelperson, ja, als Juri Kohlenberger ist schön. Aber ich würde dem auch gern mehr Nachhaltigkeit geben, indem man es auch wirklich als was Institutionelles verankert und gleichzeitig auch mehr Sichtbarkeit, so dass es auch von mehr Schultern und Köpfen getragen ist. Und das ist so ein kleiner Traum von mir tatsächlich, an dem ich mal mit mehr Vehemenz und mal mit weniger arbeite und versuche, da Schritte zu setzen in diese Richtung. Ob das in 5 Jahren schon gelungen ist, weiß ich nicht. Ich bin aber der Meinung, es wäre ganz gut, wenn man so eine Stelle hätte, an die man sich wenden kann, wenn man gewisse Zahlen, Daten, Fakten beim Thema Migration außer Streit stellen will. Aber wenn man auch einfach auf der Suche ist nach, ich möchte gar nicht sagen Lösungsansätzen, ja, das ist für mich zu weit gegriffen, aber einfach diese große Frage, wie wird sich die Migrationsgesellschaft Österreich in den nächsten 10, 20, 50 Jahren weiterentwickeln, welche Weichen müssen wir stellen, dass es da auch institutionell etwas gibt, eine Plattform, ein Institut, wie auch immer, das diesen Prozess begleitet. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz gescheit, wenn es das gäbe. Vielleicht in 5 Jahren. Vielleicht auch nicht.
Darf man sich was wünschen von dir?
Ja, bitte.
Kannst du einfach überall, wo jetzt irgendwelche Leute diskutieren werden über, wie das ist mit Migration, kannst du einfach der Live-Faktencheck-Mensch sein und sagen, so ist das wirklich.
Ja, ich habe das eine Zeit lang viel mehr auf einem Twitter-Account gemacht. Erstens mal, wie ich noch mehr Zeit hatte. Zweitens, wie Twitter noch nicht so furchtbar war, wie es jetzt ist. Ja, weil da kommen halt sofort diese ganzen Bots, ja, die wirklich teilweise Bots sind. Ja. Keine echten Menschen, spammen nicht voll. Ja, also vielleicht muss ich mir das vornehmen für die Zeit der Wahldiskussionen, die leider bald auf uns zukommt, dass ich da ein bisschen so einen Fact-Checking mache.
Auch im Parlament finde ich das ganz gut. Ich finde es auch im Parlament ganz gut, wenn dann hin und wieder mal erklärt wird, so, Freunde, da sind wir aber tatsächlich jetzt, ja. Und das finde ich ja immer so, es ist lustig, dass so zu scherzen drüber. Das Tragische ist, es ist ja so stark, dass wenn man Debatten zuhört, dass man erstens oft gar nicht mehr weiß, was stimmt jetzt eigentlich? Was ist jetzt echt? Und zweitens dann auch gar nicht mehr einordnen kann, wie kommen wir aus dem jetzt wieder raus? Oder dass auf der Wissenschaft da gar nicht gehört wird, dass sich die Politik in der Politik so dreht, dass die Wissenschaft einfach komplett weggeschoben wird und sagt, brauchen wir nicht. Und das ist ja das Dramatische eigentlich.
Ich glaube, das Problem ist total, dass wenn du dir diese Parlamentsdebatte anschaust, dann werde ich ja nicht in dem Moment, also ich hacke mich ins ORF-System eingeblendet auf der Seite, so wie die Gebärdendolmetscherin, ja, daherkommt.
Das wäre gut.
Falsch, alarm, so. Sondern ich schreibe auf meinen sehr, würde ich sagen, nur bedingt von der eigentlichen Zielgruppe, die sein sollte, gelesenen Kanälen, also Twitter oder weiß nicht, Instagram, kann ich dann eine Einordnung schreiben. Aber die es hören sollten, hören es höchstwahrscheinlich nicht. Und das ist natürlich auch ein Problem.
Ja. Vielleicht soll es eigentlich neben dem Parlamentspräsidenten oder Präsidentin sitzen, ja, und sagen, so, stopp, alle zurück in ihre Ecke. Ich erkläre euch das jetzt mal.
Ja, vor allem, ich meine, das ist aber, ich meine, wir machen es jetzt auf lustig, aber das ist tatsächlich, ja, ein Thema. Ich habe es mir auch bei der allerersten US-Präsidentschaftswahldiskussion noch mit Biden Trump gedacht, wo Trump unwidersprochen minutenlang Halbwahrheiten oder wirklich Lügen präsentieren konnte. Und dann gab es danach ein Fact-Checking von, ich weiß nicht, New York Times oder irgendwie so, weiß nicht, 30 Mal oder so hat er gelogen. Nur das liest dann wieder keiner, das ist dann viel zu spät, das ist nicht Real-Time. Und das ist schon, finde ich, immer mehr ein Thema. Und ich meine, wir hatten es ja auch bei sowas wie Kickl mit seinem Pferdeentwurmungsmittel und so, das kann im schlimmsten Fall wirklich gefährlich sein.
Ja.
Und eigentlich müsste man sich, und ich, mir fehlt da aber auch wirklich das Rezept, da müsste ich überlegen, wie schafft man das auch in Live-Formaten, in Medien, dass da fort, dass da sofort widersprochen wird, wenn es wirklich Fake News sind, also tatsächliche, ja, Lügen, die einem aufgetischt werden. Ich glaube überhaupt, dass die Lüge das Thema auch ist, das uns jetzt da gerade entgegensteht oder das als Bedrohung gesehen werden kann für die offene, tolerante Gesellschaft. Ja, weil auch ein Putin, der hat ja dieses ganze Konstrukt, das er da aufgebaut hat mit seiner Invasion in der Ukraine, basiert ja auf einer absoluten Lüge. Ja, also diese Erzählung, die Ukraine wäre ja eh russisch und es gäbe gar keine eigene ukrainische Identität und so weiter und er macht jetzt ein Großrussland und etc. Ja, das fußt ja alles auf einer kompletten Chimäre nur im Grunde. Ja, aber er hat es leider geschafft und das wissen wir ja auch aufgrund seiner Propagandamedien, dass die russische Bevölkerung in den größten Teilen tatsächlich an diese Lüge glaubt und die für bare Münze nehmen. Und das ist ja auch wieder so ein Kennzeichen von autoritären Regimen, dass sie halt auf Lügen fußen. Also ich fühle mich in letzter Zeit sehr, sehr oft an George Orwells 1984 zurückerinnert. Ja, dieses Doublespeak, also du sagst das Gegenteil dessen, was du eigentlich meinst, beziehungsweise ein Begriff bedeutet genau das Gegenteil dessen, was er eigentlich gemeint hat, nicht? Also Love is War und was weiß ich und solche Sachen. Und ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber zunehmend kommt mir vor, in Teilen erkenne ich genau diese Tendenzen, diese Umdrehung einfach von der Wirklichkeit. Und eigentlich bräuchte es konstant so jemanden, der da ständig dazwischen blinkt, so wie du jetzt gesagt hast, und sagt, nein, das stimmt nicht, nein, das ist nicht richtig. Einfach nur, weil es manchmal dann so nervig ist, dass die Leute dann erst recht dann weghören von diesem Lügenkonstrukt, das aufgebaut wird. Aber das ist eine große Herausforderung, weil wenn wir uns irgendwann nicht einmal mehr auf die eigentliche Wirklichkeit, in der wir alle leben, einigen können, wie wollen wir uns dann darauf einigen, wie wir diese Wirklichkeit besser, und das ist immer subjektiv, gestalten. Ja, weil darum soll es ja eigentlich gehen in der Politik, aber wir sind eigentlich einen Schritt zurückgefallen in der Evolution, kommt mir vor. Wir streiten jetzt auch in der politischen Arena überhaupt drüber, was diese Wirklichkeit, was die Wahrheit denn eigentlich ist.
Ich glaube, das sind gute Schlussworte für die heutige Folge. Ich habe so ein Gefühl, dass du noch mit uns kommen wirst.
Nach der Wahl.
Nach der Wahl, genau. Dann schauen wir uns an, wer alles wo gelogen hat. Aber für heute sage ich mal vielen, vielen Dank. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch gerne mitgeben möchtest?
Ich möchte gern zum Abschluss etwas Positives sagen und etwas, das ich in meinem allerersten Buch geschrieben habe und das finde ich so ein schöner, tröstender Gedanke ist, weil ja, wenn man um sich blickt, hat man den Eindruck, alles wird immer schlimmer, aber dieser große Bogen der Geschichte hat bisher schon im weitesten in die richtige Richtung gezeigt. Ich verweise da immer gerne an die amerikanische Verfassung, die mit den Worten We the People beginnt. Das ist eigentlich ein sehr großer, hehrer Anspruch. Wir alle sind das Volk, ja, und im Gegensatz zum einzelnen Herrscher sind wir das Volk, ja. Also der Souverän, das Recht geht vom Volk aus. Und gleichzeitig war zum Zeitpunkt der Verabschiedung der amerikanischen Verfassung vor 250 Jahren nur ein verschwindend geringer Anteil des nordamerikanischen Kontinents mit diesem We the People gemeint. Das war nicht die indigene Bevölkerung, nicht die versklavte schwarze Bevölkerung, nicht die Frauen, weil die hatten damals nicht das Wahlrecht, also waren auch nicht Teil des Wahlvolkes und so weiter. Es waren im Grunde vermögende weiße Männer, die das Wahlrecht hatten und das Volk waren. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist aber, dass in den letzten 250 Jahren, seitdem die amerikanische Verfassung verabschiedet wurde, all diese Gruppen, die ich jetzt genannt habe, sehr wohl Teil dieses Wirs wurden. Zumindest auf der rechtlichen Ebene, dass sie alle das Wahlrecht haben, dass sie alle anerkannt sind als gleichwertig. Ja, es gibt immer noch Ausgrenzungstendenzen, ökonomische und soziale Ungleichheiten. Aber da sieht man schon, da war der Fortschritt möglich und der schreitet schon auch weiter voran. Ja, und der ist aber auch nicht immer nur linear nach oben gegangen. Gab es auch Rückschläge. Ich glaube, sich das so ein bisschen Schritt zurückzumachen, so ein bisschen im größeren Zeitverlauf anzuschauen, hilft manchmal auch, wenn man zu sehr in diesem Doomsday-Gedanken drinnen ist, wo man den Eindruck hat, Populisten steigen auf, Demokratien steigen ab und so. Ja, aber wir haben auch Tendenzen, die, glaube ich, schon in Richtung einer progressiveren, gleichberechtigeren Welt zeigen.
Bleibt es mir jetzt noch zu sagen, danke für dieses wundervolle, tolle, interessante Gespräch. Was wir noch mitgeben wollen, dass die Leute unbedingt jedes deiner Bücher lesen soll, denn wir werden alle prüfen.
Test. Und,
genau, es gibt eine Test-Podcast-Folge, ob es alle verstanden haben, aber ganz im Ernst, das ist wirklich großartig und ich finde, jedes deiner Bücher, das ich gelesen habe, denke ich mir immer, ich möchte mir gern jeden Satz merken und das hin und wieder verwenden, aber es ist immer so schwierig, weil es so viele gute Sätze sind.
No, es ist das beste Kompliment, was ich je bekommen habe.
Aber danke. Es kommt von Herzen, es ist ehrlich.
Ja, ich
und
weiß,
deswegen
danke.
Will ich mir wünschen, dass es viele Menschen lesen, besonders welche, die vielleicht noch nicht unserer Meinung sind, sollten es vielleicht auch lesen. Also, und sie sollen sich natürlich all deinen Podcast anhören. Erstens wegen der besten Titelmusik.
Ja. Yeah.
Und zweitens, weil es total wichtig ist. Und ja, ich freue mich auf, wenn wir uns wiederhören. Alle anderen unserer Folgen findet man auf unserem Blog unter www.mitmilchundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.